Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Patrick Barb. Herr Barb, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Hebsen.
Herr Barb, Sie haben die Ärmel hochgekrempelt. Das hat vor allem mit Ihrer Tätigkeit zu tun. Sie sind nämlich auch Reporter.
Ich bin auch Reporter, mache Filme, bin Rechercheur, zähle mich zu den investigativen Journalisten, die auch sich vorgenommen haben, gegen die Eliten zu recherchieren.
So war es aber auch. Deswegen haben Sie auch den richtigen Verlag gefunden. Sie sind bei Westend und haben im Moment ein Buch in der Spur zusammen mit einem Kollegen, den Sie gleich nennen können. Ich halte es mal hier in die Kamera.
Ja, genau. Das ist mein lieber Kollege Robert E. Huckabee. Robert Huckabee ist Amerikaner. Er war viele Jahre Professor für politische Wissenschaften an der Penn State University in Pennsylvania. Nun ist er im Ruhestand und Robert Huckabee hat sich sehr intensiv mit dem Mord an Olof Palme beschäftigt.
Sie sind hier ein Barschel-Spezialist. Sie haben sich sehr intensiv mit dem Mord an Barschel beschäftigt und wir kommen in diesem Buch auch auf jemanden, der auch nach Ihren Recherchen ermordet wurde, der ehemalige CIA-Chef William Colby. Kommen wir gleich mal zur Unterüberschrift. Im Spinnennetz der Geheimdienste, da gehe ich noch mit, warum Olaf Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet wurden. Herr Barb, bevor wir in das Buch wirklich einsteigen, vielleicht, weil wir haben sehr viele jüngere Zuschauer zu den Personen selbst, dass Sie 2-3 Sätze verlieren. Olaf Palme, Uwe Barschel und William Colby, wer waren die Leute?
3 verschiedene Menschen, die vordergründig nichts verbindet, die weit entlegen, weit ab voneinander gelebt und gearbeitet haben. Olaf Palme, schwedischer Premierminister, Uwe Barschel, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und William Colby, früherer Direktor des amerikanischen Geheimdienstes CIA.
Olaf Palme, Uwe Barschel, William Colby. Also, dass Olaf Palme ermordet wurde, das ist klar. Der hat sich nicht selber erschossen. Bei Uwe Barschel sagt man ja, das war Selbstmord. Und bei William Colby soll der offiziell einen Herzinfarkt gehabt haben und da ist aus dem Boot gefallen. Dieser Titel, den Sie hier gewählt haben, Fragezeichen, was soll der uns sagen?
Olaf Palme kann sich nicht selbst erschossen haben. Soweit ist die Sache klar. Und zum Todesfall von Uwe Barschel in der Badewanne im Hotel Beau Rivage in Genf hat Heinrich Wille, der die Ermittlungen damals in Lübeck geführt hat, ein Buch geschrieben, das heißt Ein Mord, der keiner sein durfte. Und der Leichnam von William Colby wurde gegen die Strömung angeschwemmt, obwohl tagelang nach der Leiche gesucht worden ist. Sie muss dorthin gelegt worden sein. Und das verweist auf einen Mord.
Da gab es auch jede Menge Taucher, die sich das ganze Gelände angeguckt haben. Und dann war es ja kein Unbekannter. Aber FBI und CIA, wenn ich mich richtig erinnere, hatten nicht so wirklich Interesse daran, ihren ehemaligen Chef aus dem Wasser zu fischen. Und die Leiche war auch, nachdem sie angeblich ein paar Tage im Wasser lag, nicht aufgedunsen. Nur solche Kleinigkeiten. Ich habe das Buch mit großem Interesse verschlungen, obwohl es doch harter Stoff ist. 330 Seiten war es bei mir dick. Das ist jetzt, ich habe dieses noch das lose Manuskript gelesen. Und ich fand es so spannend wie zuletzt von David Talbot das Buch über die CIA und Alan Dulles. Also von daher haben sie was ganz Tolles geleistet. Mich interessiert, bevor wir auf den Inhalt kommen, wie es Zusammenarbeit kam mit dem amerikanischen Kollegen. Man läuft sich ja nicht über den Weg, oder doch?
Das ist tatsächlich überraschend, weil Robert Huckabee ein Republikaner ist, ein Konservativer und ich wäre im amerikanischen politischen Spektrum eher als Democrat einzuordnen.
Wie kam es dazu?
Irgendwann nachts rief er an.
Bei Ihnen?
Ja. Und sagte, du musst sofort vorbeikommen. Komm sofort nach Florida, steig in den nächsten Flieger. Ich dachte, wer sind Sie überhaupt? Ja, ich bin der, den du kürzlich an der Universität Kiel getroffen hast.
Gastdozent?
Ein Gastdozent. Und man muss dazu wissen, ich bin der Beauftragte der Universität Kiel und Robert Huckabee war viele Jahre Lehrbeauftragter für politische Wissenschaften, auch an der Universität von Kiel. Und dann haben wir uns getroffen in Florida, liefen in Bonita Springs am Golf von Mexiko am Strand auf und ab, diskutierten die ganze Zeit über politische Morde. Und ich habe unglaublich viel gelernt, weil er viele Kenntnisse hat, die nur jemand haben kann, der Teil konservativer Netzwerke in den Vereinigten Staaten ist.
Das kriegt er praktisch mit der Muttermilch verpasst.
Er kannte personelle Zusammenhänge, Strukturen, hatte Zugangswissen, das mir verborgen, bislang verborgen geblieben ist. Und so haben wir, und das war die Produktivität unseres Ansatzes, europäische und amerikanische Forschungsstände, Dokumente, Ansätze mal aufeinandergelegt und merkten plötzlich, vieles passt.
Es gibt Gemeinsamkeiten.
Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Zusammenhänge im internationalen Waffenhandel und rund um die Iran-Contra-Affäre, die mir vorher in dieser Dimension nicht klar waren. Mhm. Beispielsweise war mir nicht klar die intensive Verwicklung von Schweden in den Iran-Contra-Waffenhandel.
Mhm. Da sind wir schon bei Olaf Palme. Barschel, da sind Sie ja Spezialist, da wussten Sie eh, dass es jemand ist, der doch ja ein Doppelleben führt, als Treuhänder auch in Waffengeschäfte verwickelt ist, die aber in die unterschiedlichsten Richtungen führen. Und was ich von Ihnen wissen möchte, ist, war Ihnen klar, dass Sie hier an ein Thema gehen, was ein ganz großes Rad ist und dass die Dinge so miteinander zu tun haben, also das, was Sie über Barschel recherchiert haben, dass das sehr deckungsgleich war mit dem, was man über Palme hätte recherchieren können, was bekannt war, und dass das zu Colby führt, war Ihnen klar, in was für einen Topfeder Sie da eindringen?
Nein, das war mir nicht klar. Ich bin 1997 nach Kiel gegangen. Und ich hatte im Kopf, was den Fall Barschel betrifft, die Theorien, die ideologischen Versatzstücke, die Ideen des Spiegel, dass es sich um Selbstmord handle, dass sich der Chefermittler Heinrich Wille verrannt habe, dass das alles eben einfach ein Freitod ist, der zu einem Mord aufgebauscht worden war. Und ich wurde von Heinrich Wille, der mir ein guter Lehrer war, aber auch in der Arbeit an einem Film zum Thema Barschel, an einer Dokumentation, konnte ich mich vom Gegenteil überzeugen. Hier stimmt irgendwas nicht. Und der Ausgangspunkt aller Überlegungen, das sind zunächst einmal die heimlichen Reisen von Uwe Barschel bei Nacht und Nebel in die DDR, ohne kontrolliert zu werden. Und das war ja eine schwer bewachte Grenze.
Die Mauer stand noch.
Genau. Und so etwas ging nur mit geheimdienstlicher Abdeckung von beiden Seiten. Und da muss man überlegen, wo kommt diese geheimdienstliche Abdeckung her. Er muss etwas mit Geheimdiensten zu tun gehabt haben. Und diese Spur, die zurückgeht auf die Berichte seiner Fahrer, die das erzählt haben, führt in das Doppelleben von Uwe Barschel. Und hier entsteht die Frage, wo begann das Doppelleben und wie endete es?
Wir werden in diesem Gespräch über Barschel reden, da sind Sie ja ein Spezialist. Wir reden über Palme, gehören Sie inzwischen auch zu den Spezialisten, und wir reden natürlich auch über Colby. Aber das Buch selbst ist sehr komplex, es ist sehr detailliert, und dass wir das in so einem Gespräch gar nicht so aufdröseln können. Wir können nur für das Thema begeistern, weil ich bin da eingestiegen und dachte, ich habe ja schon sehr viel vorher dazu gelesen, von Ganser bis Alan Dulles. Aber ich war zum Beispiel, mir war auch nicht so klar die intensive Zusammenarbeit zwischen dem iranischen und dem israelischen Geheimdienst während der Contra-Affäre. Das, in unserer jetzigen Wahrnehmung mögen die sich gar nicht. Das war nicht immer so. Die haben zusammengearbeitet. Und was ich eben auch empfehle, um dieses Buch zu lesen, ich habe gelernt, dass ein Staat und seine Geheimdienste, dass das nicht immer kompatibel ist, sondern dass es in den Geheimdiensten selbst Strömungen gibt, die eine unterschiedliche Politik verfolgen, die zum Teil schizophren sich widerspricht. Können Sie das mal erklären? War Ihnen das bekannt? Oder sind Sie auch drauf gestoßen?
Da sind wir drauf gestoßen in der Arbeit. Geheimdienste sind Bürokratien. Und Bürokratien sind keine monolithischen Blöcke. Da gibt es Seilschaften, Konkurrenzen, Kämpfe um Beförderungen, Frustrationen durch Nichtbeförderung. Da bilden sich Cliquen und es prägen sich unterschiedliche Interessen aus. Das haben wir auch in der CIA als ein Beispiel. Ich sage gleich noch ein zweites. Beispielsweise gab es die Operation Staunch. Das war der Versuch, Waffenlieferungen aller westlichen Länder, aller NATO-Länder an den Iran einzudämmen, weil der Iran im Krieg lag mit dem Irak. Und die Vereinigten Staaten haben zunächst einmal den Irak mit Waffen unterstützt. Sie haben Saddam Hussein hochgerüstet.
Das war nach der Revolution durch Ayatollah Khomeini. Exakt. Sie hatten ihren Mann, den Schah, nach 53 im Amt, die haben sie verloren, und da wollten sie die Gegenseite aufbauen.
Genau so sieht's aus, Herr Jepsen. Aber zur gleichen Zeit hatte der Iran in Teheran etwa 50 Geiseln in der US-Botschaft genommen. Und man versuchte, die freizubekommen. Und dann begannen im Hintergrund Gespräche, Tuchfühlungen, Geheimverhandlungen, und es lief immer um eins: Waffen gegen Geiseln. Die Israelis, die Sie vorhin erwähnt haben, der Mossad spielt eine große Rolle, hatten auch ein starkes Interesse daran, dass zwei arabische Mächte miteinander im Krieg bleiben und sich miteinander verkämpfen. Und die Israelis haben die ersten Waffenlieferungen an den Iran eingefädelt. Ähnlich war es eben in der Staatssicherheit der DDR. Als die DDR mehr und mehr in wirtschaftliche Schwierigkeiten kam, gab es zwei Überlegungen innerhalb der Stasi, aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen. Die einen, eine Gruppierung um Markus Wolf, wollte eine Regierungsübernahme in der Bundesrepublik Deutschland durch die SPD fördern und unterstützte insgeheim Björn Engholm. Mhm. Eine andere Gruppierung um Schalk Golodkowski wollte stärker mit Franz Josef Strauß zusammenarbeiten und fädelte einen Milliardenkredit ein.
Für die Zeit danach.
Und es gab natürlich umfassende Rückprovisionen auf geheime Konten der CSU.
Das heißt, über diese Deals haben sich auch die Spitzen der CSU und der CDU die Parteikassen gefüllt.
So ist es zumindest aus den Berichten, die wir zur Kenntnis haben, abzuleiten, genau.
Die Iran-Contra-Affäre, die werden sehr viele junge Zuschauer überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Können Sie die mal erklären? Was versteht man denn darunter?
Nach dem Sturz des Schah 1979 und der Machtübernahme durch Ayatollah Khomeini 1980 hat man gesagt, wir wollen die amerikanischen Geiseln frei bekommen und verkaufen deshalb illegal dem Iran Waffen. Die Erlöse aus diesen Waffengeschäften verwenden wir, um im Ostblock Ostwaffen zu kaufen zur Hochrüstung der antisandinistischen Kontrarebellen in Nicaragua. Mhm. Das ist kurz gefasst die Iran-Contra-Affäre. Der US-Untersuchungsausschuss, den es dann später gegeben hat, als die Sache aufgeflogen ist, hat sich im Wesentlichen mit der Beteiligung amerikanischer Politiker an dieser Affäre beschäftigt. Er hat sich nicht mit der ganzen Dimension des Waffenhandels beschäftigt.
Ich bin in diesem Buch auf eine Zahl gestoßen, die wirklich gnadenlos auch reinhaut. 82 Milliarden soll der Iran in dieser Zeit in den Markt investiert haben, um an Waffen zu kommen, obwohl ja ein Embargo gegen den Iran geht, durfte ja nicht mal eine Patrone in den Iran geliefert werden.
Genau.
Das musste ja verschleiert werden.
Ja.
Wie hat man das gemacht?
Das hat man zum einen so gemacht, dass man die Waffen über Drittländer geliefert hat. Über neutrale Drittländer, wie beispielsweise Südafrika. Das hat man, oder Israel auch. Das hat man zum Zweiten so gemacht, dass man Endverbleibszertifikate gefälscht hat.
Das ist das schöne Wort. Was musste draufstehen auf dem Endverbleibszertifikat, damit die Ware auf jeden Fall unkontrolliert über die Grenzen ging?
So gingen zum Beispiel schwedische oder NATO-Waffen nach Israel. In Israel wurden diese Waffen umdeklariert und weiter verschifft nach Teheran oder an iranische Häfen.
Das heißt, dieses Geschäft, da waren sehr viele Geheimdienste und unterschiedliche Staaten noch daran beteiligt. Das war jetzt nicht etwas, was unterhalb dieser Radarlinie eingetütet wurde, sondern das waren Stellen in den Staaten, in Geheimdiensten selber. Also die Staaten selber haben illegal gehandelt.
Die Staaten selbst haben illegal gehandelt. Und das müssen auch die Staaten selbst gemacht haben, denn wir reden nicht über 8 Kalaschnikows. Wir reden über Schiffsladungen von Waffen, Flugzeugladungen von Waffen, Zügen voller Waffen.
Ja, 410 Haubitzen, die in diese Richtung gehen. Also riesige Tanker, Munition, all das. Und das über viele Jahre.
5000 Tau-Raketen, Panzerabwehrraketen, die eigentlich gar nicht an den Iran hätten geliefert werden dürfen, weil das hochgeheimes Kriegsmaterial war.
Wurden diese Waffen nur aus den Vereinigten Staaten organisiert oder gab es auch europäische Hersteller, die gesagt haben, da machen wir mit?
Es gab ein sogenanntes Munitionskartell. Und dieses Kartell, an dem fast alle NATO-Länder in Europa beteiligt waren, haben munter mitgemischt. Belgische Firmen haben mitgemischt, schwedische Firmen haben mitgemischt als neutrales Land, deutsche Firmen haben mitgemischt, dänische Firmen haben mitgemischt, niederländische Firmen, all diese Unternehmen waren dabei.
Weil Sie von Schweden sprechen, da sind wir natürlich bei Palme. Schweden war damals ein neutrales Land, also so neutral wie es sein konnte, als Teil in der NATO-Einflusszone. Und Olaf Palme war ja auch in Washington nicht deswegen nur unbeliebt, weil er neutral bleiben wollte, sondern weil er auch diese Befreiungsorganisation unterstützt hat. Im Buch lese ich ja eben auch davon, dass er den ANC großzügig unterstützt hat. Ich glaube, Schweden war der Hauptfinanzier des ANCs.
Genau.
So. Was war der große Fehler von Olaf Palme, dass er erschossen wurde? Das hatte ja damit zu tun. Was hat er denn in diesem großen Spiel, als er das entdeckt hat, wie ist er damit umgegangen? Als er gemerkt hat, Schweden spielt eine Rolle, die gefällt mir nicht und die wird mir aufgezwungen.
Die Rolle von Palme ist schwierig zu beurteilen. Olaf Palme war beispielsweise ein Gegner des Krieges in Vietnam, den die Amerikaner begonnen haben. Aber gleichzeitig war er Waffenlobbyist in eigener Sache. Er hat an Indien einen Riesendeal mit Bofors-Haubitzen eingefädelt in Milliardenhöhe. Mhm. Und er hat dafür gesorgt, dass im Gegenzug angereichertes, waffenfähiges Uran aus Schweden an Indien geliefert werden sollte.
235.
Genau. Mhm. Wir wissen.
Also nochmal, Olaf Palme hat dafür gesorgt, dass Indien seine Atombombe bekommt.
Er hat es versucht. Ob diese Lieferung ans Ziel gekommen ist, das wissen wir nicht. Es kann sein, dass sie gestoppt worden ist, darüber herrscht keine Klarheit. Seine Rolle war durchaus widersprüchlich. Man muss sich vor Augen halten, dass fast alle schwedischen Großunternehmen auch Rüstungsunternehmen sind. Und die kleine schwedische Armee kann diese Waffen gar nicht ankaufen. Also müssen diese Produkte in den Export gehen. Und Olof Palme war hier ja Lobbyist für die hauseigene schwedische Rüstungsindustrie.
Das war ja was anderes, was sein Image war, ne?
Sein Image ist völlig anders, wie Schweden insgesamt ein sehr schizophrenes Land ist. Man pflegt das Image des guten Wohlfahrtsstaates, aber die Wahrheit ist eine andere. Darauf will ich vielleicht noch eingehen.
Ja, wir haben Zeit, aber was ich sagen möchte an dieser Stelle, auch sehr viele Volvo-Lastwagen gingen nach Libyen zum Beispiel. Also in sehr viele Gebiete, wo man sagt, okay, da bahnt sie was an und die, die dort an der Macht sind, wollen damit auch nicht nur Sand ausfahren. Die haben noch andere Pläne. Saab, ein Rüstungskonzern, hat auch Jets und so etwas alles verkauft. Trotzdem in der Öffentlichkeit, und das habe ich auch abgekauft, das glaube ich auch, das ist vielleicht auch die Schizophrenie des Olof Palme, passt ja dann zum Land, ist, dass Schweden ja für sich den dritten Weg reklamiert hat. Die wollten ja weder bei der NATO sein, die wollten auch nicht beim Warschauer Pakt sein. Sie haben sogar angestrebt, dass Europa atomwaffenfrei würde. Wie passt das zusammen? Warum ist das nicht aufgefallen, dass da was nicht stimmt?
Uns liegt ein Dokument vor, der NATO-Geheimdienste. Aus den Führungsgremien der geheimen NATO-Armee Stay Behind.
Die es auch in Schweden gab.
Die es auch in Schweden gab, das wissen wir aus den Memoiren von William Colby, der diese Einheiten in Schweden aufgebaut hat. Dieses Dokument ist datiert auf den 15. Dezember 1985 und stammt aus dem Allied Clandestine Committee und seinem operativen Arm, dem Special Operations Planning Staff.
SOPS heißt das ganz
genau. SOPS. Es ist streng geheim gestempelt. Und da steht drin, dass es nun wichtig sei, die Operation Tree auszuführen. Damit ist gemeint der Mord an Olof Palme. Operation Palm Tree. Und die Gründe stehen auch drin. Olof Palme wollte im Frühjahr 1986 Michail Gorbatschow in Moskau besuchen. Und auf der Tagesordnung standen Gespräche über eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa und ein neutrales Skandinavien. Das hätte aber den Austritt von Norwegen und Dänemark aus der NATO erforderlich gemacht. Dies war für die Amerikaner eine rote Linie. Denn die NATO-Strategie sah vor, im Kriegsfalle einen atomaren Präventivschlag gegen die sowjetischen Militärbasen auf der Halbinsel Kola zu führen. Und dafür waren die Beobachtungsstationen in Norwegen zwingend erforderlich. Es wird in diesem Dokument auch Bezug genommen auf die schwedische Lieferung von angereicherten waffenfähigen Uran an Indien. Auch das war gegen die amerikanische Politik gerichtet. Und es wird Bezug genommen auf die Abschattung und auf die Sicherheit der Waffenlieferungen an den Iran, die über den Nordostseekanal und über Kiel liefen. Denn man muss dazu wissen, dass nach dem Versailler Vertrag der Nordostseekanal eine internationale Wasserstraße war. Und dieser Vertrag galt bis 1990. Auf den Schiffen im Nordostseekanal hatte der deutsche Zoll nichts zu suchen.
Olof Palme wollte sein Land Schweden als eine der Drehscheiben für die Waffen, die Richtung Iran gehen. Er wollte das unterbrechen.
Ja.
Passt das zusammen, dass er die Waffen in Iran nicht liefern will, aber gleichzeitig die Atombombe nach Indien schaffen?
Dem schwedischen Zoll ist 1985 an Kugelungen. Die Zollbeamten führten eine Razzia durch in der Firma von Karl-Erik Schmitz in Malmö. Und dann flogen die illegalen Iran-Deals mit Waffen auf. Denn die Zöllner fanden Papiere und stellten fest, dass allein die Unternehmen von Karl-Erik Schmitz Waffen illegal an den Iran geliefert haben in einem nachweisbaren Volumen von 600 Millionen Dollar. Das hat öffentlich Staub aufgewirbelt und drohte für Palme zur Gefahr im Wahlkampf zu werden. Also hat er diese Waffenlieferungen unterbrochen.
Ich möchte nochmal auf dieses Dokument kommen, was Sie so beiläufig erwähnt haben, weil das ist ja eine Sensation. Im Buch selbst steht aber auch drin, dass es eben eine Sensation ist, wenn es echt ist. So wie die Hitler-Tagebücher. Wissen wir das, ob es echt ist? Ist es echt?
Ich habe dieses Dokument, also wenn Sie dieses Dokument dem Bundesnachrichtendienst vorlegen und eine Anfrage starten, dann kommt zurück, ist eine Fälschung des KGB. Aber was sollen die auch sonst sagen? Ich kann sagen, dieses Dokument ist echt, weil ich weiß, wo ich es her habe.
Von wem haben Sie es denn?
Sage ich nicht. Ich weiß natürlich auch, dass das Dokument echt ist, weil ich es Fachleuten vorgelegt habe. Und die haben mir gesagt, wo hast du das her? Das suche ich seit 30 Jahren. Wir wissen auch, dass ein früherer CIA-Agent namens Oswald Lewinter dieses Dokument gehabt haben muss und einem portugiesischen Untersuchungsausschuss vorgelegt hat, als er in Portugal um politisches Asyl nachgesucht hat, nach seinem Ausscheiden aus der CIA. Mhm. Die CIA reagierte damit, indem Vince Canestraro, ein hoher CIA-Offizier, gesagt hat, wir wissen nicht mal, ob der überhaupt bei der CIA beschäftigt war. Das war aber mit Sicherheit. Und man hat versucht, Oswald Lewinter als Lügner hinzustellen. Aber Lewinter hat in zwei Punkten richtige Angaben gemacht. Einmal hat er behauptet, dass der erste frei gewählte portugiesische Ministerpräsident und sein Verteidigungsminister von der CIA ermordet worden seien, mit einer Bombe in einem Flugzeug. Das wurde erst bestritten, ist aber heute bestätigt, weil Mitwirkende eidesstattliche Erklärungen abgegeben haben und auch die Summen genannt haben, die ihnen die CIA dafür bezahlt hat. Und zum Zweiten hat Oswald Lewinter angegeben, dass die italienische P2-Loge, die wiederum mit der NATO-Geheimarmee Stay Behind in enger Verbindung steht, Gladio Network, am Palme-Mord beteiligt gewesen sei. Mhm. Auch dies ist ein Punkt, den man versucht hat abzustreiten.
Es gab ja auch ein Grußwort, nachdem bekannt wurde, dass das vor, da hat doch der italienische Boss dort noch Gruß an Bush noch drauf. Sie kennen es vielleicht sogar auswendig, was drin stand.
Der schwedische Baum muss gefällt werden mit herzlichen Grüßen an unseren Freund Bush.
Welchen Bush meint er?
George Bush, den Älteren.
Mhm.
Den späteren Präsidenten. Der ja viele Jahre auch CIA-Chef war und Vizepräsident unter Ronald Reagan war. Und der wird wiederum benannt als Strippenzieher hinter dem Palme-Mord von einem früheren CIA-Agenten und Whistleblower Chip Tatum.
Wenn man sich, weil wir jetzt bei Palme sind und dem Mord, der dann stattfindet in Stockholm, wird er erschossen nach Kinobesuch, wo man sich die Frage stellt, woher wussten die, da, in welches Kino der geht, da muss irgendjemand das Telefon abgehört haben, wer ist dazu in der Lage. Wenn man sich diese Geschichte anschaut, dann stellt man auch fest, erstens die Befehlskette, wer hat da mitgemischt und wer war als Subunternehmer dabei, damit die Spur nie direkt nach Langley führt. Können Sie mal beschreiben, was man im Buch auch, auf was man immer wieder stößt, da wurde eine neue Taktik ins Leben gerufen, nämlich, dass man einen Auftrag hat, man möchte jemanden politisch beiseite schaffen, weil der im Weg ist, weil der stört, egal ob es verstanden hat oder nicht, das macht man nicht direkt, sondern man vergibt diese Aufträge an so viele Gruppen, die dann oft gar nicht wissen, dass, für wen sie letztendlich arbeiten. Wie geht das? Hat sich das durchgesetzt?
Auch dies kann man an diesem Dokument von 1985, aus dem Dezember 1985, des Secret Operations Planning Staff zeigen. Es geht immer um zwei Punkte bei allen politischen Morden. Es geht darum, Secret Service Subcontracting und Plausible Deniability.
Also ich will es erklären.
Man gibt sozusagen den eigentlichen Mordauftrag an Subunternehmer weiter, der wieder einen anderen Subunternehmer anheuert und am Schluss so einen Kleinkriminellen. Sodass man immer sagen kann, wir haben damit gar nichts zu tun. Das sind zwei Prinzipien der Arbeit von Geheimdiensten, wenn sie solche verdeckten Mordoperationen angehen.
Seit wann wird diese Technik so angewendet? Hat sich das ergeben? Hat das jemand geplant? Wir haben ja nach Ronald Reagan, mit Ronald Reagan im Amt, ja JSOC im White House, wo einfach Special Forces einfach Dinge tun, davon weiß überhaupt keiner was. Zuletzt ging ja auf ihr Konto offiziell die Ermordung von Osama Bin Laden. Das Bild haben wir nie gesehen. Wir haben nur gesehen, dass Menschen in eine Ecke gucken. Das reicht heute ja auch als Beweisführung. Da muss ich immer lachen. Aber seit wann wird diese Technik eben so angewendet, dass man sagt, ja, das ist auch ein Milliardenmarkt für private Mordunternehmer?
Grundsätzlich haben Geheimdienste das immer gemacht.
Mhm.
Die CIA wurde 1947 gegründet und zwar mit dem erklärten Ziel, die kommunistischen Regime in Osteuropa zu destabilisieren. Es ging nie darum, den Kalten Krieg zu beenden. Es ging immer darum, den Kalten Krieg zu gewinnen. Diese Technik wurde ausgebaut unter Ronald Reagan, weil man gesagt hat, Privatunternehmer können das besser. Außerdem haben wir dann CIA-Agenten im Ruhestand, die eine eigene Firma aufgemacht haben, die können wir gleich mitversorgen. Mhm. Und das wurde...
Und die müssen sich auch nicht an gewisse Regeln halten. Die können da schalten und walten, wie sie wollen.
Genau, weil das nicht überprüft werden kann. Das fällt in den Bereich der Privatwirtschaft. So wie es Blackwater im Irakkrieg gemacht hat, im zweiten Irakkrieg. Mhm. Auch da wieder, ja, der Sohn von George W. Bush war auch damals in Regierungsverantwortung. Mhm.
Wir sehen also, das sind letztendlich auch Familienunternehmen. Da wird, da wird das, was man aufbaut, einfach weitergegeben. Ist ja ein lukratives Geschäft.
Ist ein lukratives Geschäft, natürlich. Und es ist üblich bei vielen CIA-Angehörigen oder auch bei vielen Angehörigen von Geheimdiensten, wenn sie austreten, wenn sie aus dem aktiven Dienst ausscheiden, Unternehmen zu gründen, die unter dem weiten Signum Beratungsfirma, Sicherheitsfirma laufen.
Mhm. Lassen Sie uns nach Stockholm zurückkehren zum Mord an Palme. Colby war... Der spätere CIA-Chef, der ja dann auch einen unnatürlichen Tod stirbt, kann man ja sagen. Colby war jemand, der in Schweden diese Stay-Behind-Armeen aufgebaut hat.
Das wissen wir aus seinen Memoiren. Mhm. Honorable Man, darin hat er es beschrieben, wie er in den Jahren 1949 bis ans Ende der 50er Jahre vor allem an den Standorten Stockholm und Rom tätig war. Er hat in diesen 10 Jahren in Italien das Gladio Network aufgebaut und die Entsprechung, das Stay-Behind Network in Schweden. Obwohl Schweden ein neutrales Land war. Und dazu hat er schwedische Rechtsextremisten benutzt. Also im Grunde genommen Hitlerfreunde, schwedische Faschisten.
So wie in Italien.
Wie in Italien auch, ja. Genau. In Italien ging es darum, die ersten freien Parlamentswahlen zugunsten der Demokratia Christiana zu entscheiden. Und in Schweden ging es darum, in einem neutralen Land schon mal den Boden bereitet zu haben für den Fall eines sowjetischen Überfalls.
Also aber die größten Kommunistenhasser waren dann eben die Nazis, die da am Staat waren.
Natürlich.
Die haben wir genommen.
Nazis und Industrielle, beispielsweise das Unternehmen Skandia, ein großes Finanzunternehmen in Schweden.
Mhm. Wurden die Gladio-Strukturen beim Mord auf Palme irgendwie eingebunden?
Davon ist auszugehen, dass die Gladio-Strukturen eingebunden worden sind. Denn wir haben ja dieses Dokument des Secret Operations Planning Staff und das ist ja das Leitungszentrum von Stay Behind. Und diesem Leitungszentrum sind attachiert sowohl schwedische geheimdienstliche Vertreter als auch israelische und südafrikanische. Und man kann sagen, wenn man sich den Tatort ansieht, aber auch wenn man sich Erkenntnisse im Umfeld des Tatortes ansieht, dass südafrikanische Geheimdienstler in der Zusammenarbeit mit rechtsextremen schwedischen Polizeibeamten in Stockholm den Mörder unterstützt und die Tat geplant haben.
Weil Sie jetzt von Südafrika sprechen und eben Stockholm. Olaf Palme hatte eine Menge Feinde, das muss man dazu sagen. Also ich versuche es mal mit Ihnen gemeinsam aufzudröseln. Südafrika, er war natürlich ein Freund des ANC und wollte dieses Apartheidsregime beseitigen. Dieses Regime hat aber auch Israel unterstützt. Israel haben sich ihre Atombombe beschafft, unter anderem auch über Yellow Cake, was aus Südafrika kam, und haben dafür die Bombe auch vor der südafrikanischen Küste weit draußen getestet. Wenn man also da angefangen hätte, das aufzulösen, hätte man automatisch der israelischen Beschaffung der Atombombe geschadet, also war er da der eine. Er wollte Schweden neutral halten, er wollte ein atomwaffenfreies Europa, da hat er sich mit Gorbatschow schon mal verständigt für den Fall X, also die mochten ihn auch nicht. Die schwedische Rüstungsindustrie wird auch mit ihm Probleme gehabt haben, weil die hat ja auch an den Deals Contra-Affäre verdient. Das wollte er eben auch aufheben. Gab es nicht irgendjemand, der gesagt hat, das finde ich gut, was du machst, ihn unterstützt hat?
Palme hatte viele Unterstützer in der Sozialistischen Partei Schwedens, in der Sozialdemokratischen Partei Schwedens. Mhm. Aber dem südafrikanischen Geheimdienst ist es gelungen, in Organisationen der Sozialistischen Internationale Agenten einzuschmuggeln und in schwedische Studentenorganisationen Agenten einzuschmuggeln. Beispielsweise Craig Williamson. Mhm. Und Craig Williamson ist Zeugenaussagen zufolge Teil der Mördergruppe gewesen.
Wir wissen bis heute ja nicht, wer ihn ermordet hat. Ich glaube, die Tatwaffe ist auch nie aufgetaucht. Wie haben denn staatliche Stellen eigentlich ermittelt? Haben die sich Mühe gegeben? Waren die involviert? Haben sie es verzögert? Was wissen wir da?
Der Tatort ist ein Albtraum für jeden Ermittler. Es wurde nur ein eng umzirkeltes Areal abgesperrt. Der Schnee wurde mit einer Schneefräse aufgenommen, ins Polizeipräsidium der schwedischen Geheimpolizei gebracht, der SEPO, und dort begutachtet. Ergebnis? Nichts. Am Tatort so gut wie keine Spuren, obwohl es 20 Zeugen gibt, die die Tat gesehen haben.
Und Personen, die damit in Zusammenhang stehen.
Nach der Tat werden zwei Kugeln gefunden, und zwar im bereits geräumten Areal. Die Kugeln weisen keine weiteren Spuren auf. Ballistiker sagen, es ist völlig unmöglich, dass bei einem so schweren Kaliber, wie das, das durch Palmes Brust geschossen wurde, die Kugel 6 Meter oder die andere 32 Meter vom Tatort entfernt liegt. Vielleicht 600 Meter oder ein Kilometer. Man hätte viel weiter absperren müssen. Mhm. Die Kugeln werden gefunden oder man muss den Verdacht haben, die Kugeln seien dort platziert worden, um wie durch Zufall gefunden zu werden. Trotzdem präsentiert der Leiter der ersten Palme-Untersuchungskommission, Hans Holmér, eine Smith & Wesson 357 Magnum als Tatwaffe. Wir haben überhaupt keine Hinweise auf eine Tatwaffe. Es kann genauso gut eine andere Waffe gleichen Kalibers gewesen sein. Wir wissen nichts. Und wir haben eine Reihe von Unstimmigkeiten bei den Ermittlungen. Ich will 3 davon erwähnen. Eines betrifft Hans Holmér, den Ermittlungsleiter selbst. Er gibt an, er sei während der Tat 200 Kilometer nördlich von Stockholm mit seiner Geliebten bei einem Skiwettlauf zugegen gewesen. Aber der Meldezettel ist offensichtlich gefälscht und das Personal des Hotels stellt ihm kein Alibi aus. Gleichzeitig...
Das müssen Sie nochmal wiederholen. Das heißt, ein hoher Polizist hat für die Tatzeit kein Alibi.
Es kommt noch besser. Sein Fahrer hat behauptet, er habe unmittelbar nach dem Mord Hans Holmér am Tatort vorbeigefahren. Wir haben hier, Sie haben es gesagt, die Situation, dass der Leiter der Palme-Ermittlungen, Hans Holmér, ein Alibi braucht, aber keins aufweisen kann. Wenn das stimmt... Wenn das stimmt, fällt auf Hans Holmér ein dringender Tatverdacht. Mhm.
Wurde in dieser Richtung jemals ermittelt? Ich meine, da war doch auch über all die Jahre Druck in der schwedischen Bevölkerung, mal diesen Fall aufzuklären, weil Olaf Palme war zumindest bei der Bevölkerung, bei großen Teilen der Bevölkerung doch sehr beliebt.
Lisbeth Palme wurde angeblich angeschossen. Sie steigt in einem Wildledermantel am Tatort in einen Krankenwagen, kommt aber mit einem Popelinmantel mit Kapuze und Rückenschleife in einem Polizeiauto am Sabbatsberg-Krankenhaus an.
Also frisch gedresst.
Frisch gedresst. Und die Kleider, die sie am Tatort trug, sind bis heute geheim gestempelt. Der Obduzent Milan Valverius sagt dazu, die Einschusslöcher seien nachträglich von der Polizei eingebracht worden. Mhm.
Palme war beim eigenen Militär nicht besonders beliebt. Man hat ihm ja auch vorgeworfen, also die eigenen Militärs haben ihrem Ministerpräsidenten vorgeworfen, er sei ein Auftragsagent des KGB. Wir erinnern uns an die ganze U-Boot-Affäre, die da stattgefunden hat, der Whisky on the Rocks und all das. Da waren ja auch in diesen Kreisen die Sektkorken geknallt haben, als der Mann endlich weg war.
Ja, es haben die Sektkorken geknallt. Das wissen wir aus den Funksprüchen der Stockholmer Polizei. Da gab es einen Funkspruch nach der Tat, jetzt ist das Schwein endlich tot. Auch das wurde nie aufgeklärt. So etwas müsste zwingend bei ernstzunehmenden Ermittlungen in einen Ermittlungsansatz führen. Mhm. Aber auch diese Spur führte nirgendwo hin. Genauso wenig wurde aufgeklärt, dass eine ganze Anzahl von Passanten, Männer mit Funkgeräten rund um den Tatort und um den Weg der Palmes in der Tatnacht gesehen haben wollen.
Diese Walkie-Talkie-Boys.
Walkie-Talkie-Man. Ja. Es gab noch keine Handys, man musste also Sprechfunkgeräte verwenden, wenn man Kommunikation halten will. Nun kann man sagen, nachts sind alle Katzen grau. Aber die Vielzahl dieser Hinweise hätte zwingend in einen Ermittlungsansatz führen müssen. Stattdessen werden Zeugen beleidigt, bedroht, weggeschickt, wir machen das schon, wir kommen dann zu gegebener Zeit auf sie zu. Der Skandia-Man, ein Beschäftigter der Skandia-Versicherung, verlässt um 23.21 Uhr, exakt zum Todeszeitpunkt von Olaf Palme, das Skandia-Gebäude, geht über die Straße, hört hinter sich Schüsse, dreht sich um, hilft Lisbeth Palme, ihren Mann in Seitenlage zu bringen, versucht sie zu beruhigen und fragt sie, wo der Täter hingelaufen ist. Dieser Skandia-Man, wie er in den Ermittlungen heißt, wird bei der Polizei vorstellig und weggeschickt. Vernommen wird er 4 Monate später. Wenn man jetzt weiß, dass im Skandia-Gebäude der Hintereingang offen stand und die Alarmanlage an diesem Hintereingang ausgeschaltet war, hätte auch dieser Skandia-Mann zwingend in einen Ermittlungsansatz münden müssen. Denn wir wissen nicht, ob das Gebäude irgendeine Rolle gespielt hat. Mhm. Möglicherweise hat der Täter oder ein Helfer diesen Fluchtweg oder diesen Hintereingang in irgendeiner Weise benutzt, zum Kommen oder wie auch immer.
Aber Herr Barb, man kann ja festhalten, wenn man Ihren Schilderungen folgt, man wollte gar nicht wissen. Und die, die wissen wollten, haben Probleme bekommen. Das sehen wir ja auch in Ihrem Buch. Immer wenn Menschen angefangen haben, später zu recherchieren, ist ihnen etwas passiert.
Die Ermittlung war eine Vertuschung.
Was war der Hauptgrund, warum Olaf Palme ausgeschaltet wurde? Er hatte viele Feinde, haben wir schon darüber gesprochen, aber es gab doch den einen Hauptgrund, der gesagt hat, dafür muss er weg. Was war der Hauptgrund?
Er hat die NATO-Strategie, den Kalten Krieg zu gewinnen, unterlaufen, indem er mit Gorbatschow sprechen wollte über eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa und ein neutrales Skandinavien. Er hat den schwunghaften Waffenhandel mit dem Iran blockiert und er hat versucht, an Indien waffenfähiges Uran zu liefern.
Das heißt, er hat seine politische Rolle überschätzt und ist damit quasi Ronald Reagan und der Clique dazu auf die Füße getreten.
Das kann man so sagen und er hat es verabsäumt, in der Stockholmer Polizei demokratische Strukturen einzuziehen und als besonders rechtsextreme Polizeigruppen bekannte Polizeistationen neu zu durchmischen, das Personal zu schulen und dem Personal zumindest zu verbieten, mit der Polizei von Südafrika gemeinsame Besuche, gemeinsame Feste, gemeinsame Trainings abzuhalten. Mhm.
Nochmal zur Stay-Behind-Struktur, die hier wohl involviert war. Aufgebaut hat sie eben ja William Colby. Könnte das auch sein, dass man William Colby 20 Jahre nach seinem offiziellen Ausscheiden auch deswegen erschossen hat, weil er darüber hätte aussagen können, er sollte ja vorgeladen werden zu einem Untersuchungsausschuss?
Wenn man dem CIA-Whistleblower Chip Tatum glauben darf, war William Colby beim Mord an Olaf Palme Teil der Befehlskette.
Erzählt
zu der Befehlskette ganz oben George Bush, den Älteren, mhm. Oliver North, Ted Shackley, ja, den früheren Head of Special Operations der CIA, ja, und William Colby, den früheren CIA-Chef.
Die beiden mochten sich auch nicht.
Aber in diesem Punkt waren sie doch einer Meinung. Und ich glaube, man hat hier Colby benötigt, weil er die besten Kontakte nach Schweden gehabt hat. Mhm. Auch darüber hätte er sprechen können. Mhm. Wir wollen aber nicht übersehen, dass Colby Justiziar der Nugent Hand Bank in Sydney war, die nichts anderes war als eine Waschanlage für Drogengelder der CIA.
Mhm. Im ganz großen Stil.
Mhm.
Das heißt, der Mann wusste generell zu viel. Man sprach da ja dann auch von Familienjuwelen. Außerdem hat er sich, glaube ich, in der eigenen Firma unbeliebt gemacht, als er eine CIA-Säuberungsaktion mit durchgeführt hat, wurden sehr viele Menschen entlassen. Aber Rache, glaube ich, für den Buch auch, ist eher ausgeschlossen, dass sich Menschen dann um die 70 später an ihm rächen, aber all die werden gesagt haben, da hat es den Richtigen getroffen.
Klammheimliche Freude gab es allen halben in der CIA. Mhm.
Ich möchte nochmal auf die Techniken der CIA kommen. Es gibt natürlich die klassische Technik, dass man eben gedungene Mörder schickt, es gibt, dass man Waffen irgendwo hinschickt, aber es gibt auch diese ganze Softpower-Geschichte. Unbekannt hier in Europa, leider unbekannt, ist ja der Kongress für kulturelle Freiheit, der in Paris gegründet wurde, da hat man versucht, eben führende Intellektuelle für amerikanische Ideen, liberale Ideen zu werben. Also quasi das Hollywood in Buchform, da war Pieper dabei, da war Böll dabei. Aber man hat auch andere Versuche gestartet und ist an die Universitäten gegangen, um dort junge Studenten für den Aufbruch, wohin auch immer, zu werben. Wie stark wurde Olaf Palme mit diesen amerikanischen Ideen in Kontakt gebracht? Er war ja auch mal in den Staaten. Er hat ja auch in den Staaten studiert. Wie stark kann man davon ausgehen, dass auch er hier sehr pro-amerikanisch ja auch war? Er war ja nicht anti-amerikanisch.
Nein, das war er absolut nicht. Olaf Palme hätte sich selbst als Freund der Vereinigten Staaten bezeichnet. Als Freund von Leuten wie Martin Luther King, mhm, beispielsweise. Er hat auch in den USA studiert. Es ist bis heute ungeklärt, ob er in dieser Zeit von der CIA angesprochen worden ist. Mhm.
Und ob er es gemerkt hat, wenn er von der CIA angesprochen
wurde. Und ob er es gemerkt hat. Gemerkt hat er in jedem Falle, dass es Stay Behind in Schweden gab. Denn nach seinem Studium war Olof Palme Referent im schwedischen Verteidigungsministerium. Mhm. Und in dieser Zeit, Daniel Ganser beschreibt es, hatte er Kontakt zur Stay Behind-Organisation. Aber offensichtlich als Ministerpräsident das Interesse daran verloren. Wie rekrutiert wird, das kann man am Fall Barschel zeigen. Wir wissen aus der Ermittlungsakte, Heinrich Wille hat darauf aufmerksam gemacht, dass Barschel CIA-Kontakte hatte. Wir wissen das deswegen, weil es die CIA selbst bestätigt hat. Über den Inhalt des Kontaktes macht sie keine Angaben, aber sie sagt, der Kontakt sei beendet worden. Selbstverständlich, der Mann ist ja auch tot. Mhm. Nun, da wächst daraus die Frage, wie ist er denn angesprochen worden?
Mhm. Auch in Amerika.
Uwe Barschel nicht in Amerika, weil er in Amerika nie länger gearbeitet hat. Mhm. Aber in Amerika gibt es eine zweite Auffälligkeit. Als Ministerpräsident war Uwe Barschel Teil der Parlamentarischen Versammlung der NATO.
Wir sind im Jahr 85.
Wir sind im Jahr 1985. Und diese Parlamentarische Versammlung, das sind Vertreter, Parlamentarier aus allen NATO-Staaten, die einmal im Jahr zusammenkommen. Und mit anderen Kielern, wie beispielsweise Norbert Gansel oder Klaus Jungmann, flog Uwe Barschel nach San Francisco zur Parlamentarischen Versammlung der NATO. Die Tagung sollte eine Woche dauern. Barschel verschwand am ersten Tag und tauchte am letzten Tag wieder auf. Mhm. Die Delegation hat sich darüber lustig gemacht. Vielleicht Frauengeschichten oder mal einen über den Durst trinken. Ja. Aber dies kann auch ein Briefing gewesen sein.
In Langley.
Vielleicht nicht in Langley, aber in einer CIA-Außenstelle in Kalifornien.
Ich habe darauf angespielt, dass er dort Kontakt aufgenommen hat zur CIA. Aber Sie sagen, dort war es nicht. Es muss vorher gewesen sein?
Ja, es muss vorher gewesen sein. Es muss zu seiner Studienzeit gewesen sein. Ich will mal von hinten anfangen. Unmittelbar nach seinem Studium tritt Barschel in das Kieler Notariat von Hans-Michael Moll ein. Wir wissen, da liegen uns eidesstattliche Erklärungen vor, dass Moll CIA-Kontakte gehabt hat und tief in den Waffenhandel verstrickt war. Einen Studienabgänger holt man nicht in ein solches Notariat, wenn er nicht entsprechende Referenzen aufweisen kann. Also muss auch Barschel vorher CIA-Kontakte gehabt haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Barschel diese CIA-Kontakte bekommen hat über den Kieler Politikwissenschaftler Werner Kaltefleiter, der selbst wiederum Zeitzeugen zufolge, unseren Quellen zufolge, Kontakte sowohl zum Bundesnachrichtendienst als auch zur CIA gehabt hat. Das wissen wir deswegen, weil Kaltefleiter engste Bindungen in die USA gehabt hat, zu dem persönlichen Beraterstab von Ronald Reagan, beispielsweise den Professoren Robert Pfalzgraf und William Van Cleef, mhm, die beide im Team B waren. Team B, das war der Beraterstab von Ronald Reagan, der sicherheitspolitische Analysen jenseits der CIA machen wollte, weil die extrem Konservativen der CIA nicht geglaubt haben. Wir wissen, dass die CIA an Universitäten rekrutiert hat. Ende der 60er Jahre wurde dies zum Problem, weil diese Finanzierung von Universitätsseminaren, Lehrstühlen, Forschungsprojekten und Ansprachen an Studenten in die Öffentlichkeit gelangt sind.
Es flog auf.
Es flog auf. Und dann hat man in den 70er Jahren diese Seminare aus Colorado beispielsweise verlagert nach Kiel.
Das müsste nochmal, also es ging von Colorado nach Kiel.
Ja, und dann hat man sozusagen das Ganze aus der Beobachtung, aus dem Horizont der amerikanischen Presse herausgenommen. Es traten aber dieselben Figuren auf. Daniel McMichael von der Sarah Cave Foundation, mhm, der auch die Kieler Seminare mitfinanziert
hat. Ja, Foundation, Stiftungen, all das, diese Thinktanks, ja, die so harmlos wirken.
Genau.
Und nicht nur Gelder dafür bekommen, um diese Studenten das Gehirn zu waschen, sondern das Geld kann man auch noch anders verwenden. Ja. Mhm.
Wir wissen auch, dass die Assistentin von Werner Kaltefleiter und seine langjährige Lebensgefährtin Ulrike Schumacher an der Fletcher School in Boston studierte.
Kriegt dann einen Top-Job.
Und bekommt dann einen Top-Job in Kiel. Und wir wissen, dass die CIA an der Fletcher School in Boston rekrutiert hat. Das wissen wir aus Memoirenliteratur. Das wissen wir auch, weil Robert Pfalzgraf Zeitzeugen zufolge, der an der Fletcher School tätig war, ein Rekrutierer für die CIA gewesen.
Was macht diese Ulrike dann?
Ulrike Schumacher wird akademische Direktorin des Instituts für sicherheitspolitische Fragen an der Universität Kiel und sie wird zur Organisatorin dieser Sommerseminars, mhm, in der wiederum Leute wie Robert H. Carey auftraten, der ja zu diesem konservativen Netzwerk gehörte. Ja, ja. Und weil er Teil davon war, wusste er ja, wer da mit im Flugzeug saß, mhm, und wer nachher auf den Seminaren aufgetreten ist. Mhm. Und so haben wir diese Netzwerke herausgefunden. Mhm. Später, insbesondere im Wahlkampf 1987, wird Ulrike Schumacher abgeordnet in die Staatskanzlei. Und zuvor war sie, die Stelle wurde extra für sie geschaffen, Expertin, Referentin für Außenpolitik in der Landesvertretung des Landes Schleswig-Holstein in Bonn.
Da müssen Sie natürlich sich die Frage stellen, haben Sie auch Außenpolitik der Landesvertretung?
Ja, natürlich. Keine Landesvertretung eines Bundeslandes macht Außenpolitik. Mhm. Diese Stelle kann nur geschaffen worden sein, um Ulrike Schumacher Gelegenheit zu geben, als Kontaktstelle zwischen Uwe Barschel und seinem Kabinett und konservativen Eliten in Washington zu fungieren.
Man spricht hier von der klassischen Spin-Doktor-Funktion, also Dinge überprüfen, auf Ideen kommen, zuarbeiten. Aber ich glaube, zu der Zeit war Herrn Barschel schon klar, wo drin er ist. Ich hatte das Gefühl, er hat es auch genossen, er war wichtig. Er wurde ja zum Treuhänder und er war ja auch ein Shootingstar der CSU, war ja ein sehr begabter Politiker, muss man ja dazu sagen. Konservativ verheiratet mit einer von Bismarck, 3 Kinder, glaube ich, sich dieses Image gegeben und hat damals schon sehr regelmäßig auch die Fahrt Richtung Rostock angetreten, ist immer über die Grenze hin und her gefahren. Es gibt ja auch Journalisten, die über Barschel geschrieben haben, die gesagt, dem wird alles angehängt, der war immer ein Freund von Friedenspolitik, jetzt soll er involviert sein in den Waffenhandel, da will man diesen Mann ja verunglimpfen. Was sagen Sie diesen Menschen, die das behaupten?
Ich sage einmal zur Persönlichkeit von Uwe Barschel. Barschel war überzeugt, einer guten Sache zu dienen. Und wenn man sich das Land Schleswig-Holstein heute mal ansieht, 2 Dinge, die das Land bis heute prägen, das Schleswig-Holstein-Musikfestival und der Naturpark Wattenmeer. Das ist Barschel. Das waren seine Ideen. Ja. Das ist auch Barschel. Also er hat auch diese guten Sachen bewirkt. Ja. Aber er war natürlich auch ein Flüchtlingskind, das zum Adel und zur politischen Macht strebte. Mhm. Geprägt von ungebremstem Ehrgeiz. Mhm. Das sage ich Ihnen. In diesem Ehrgeiz konnte man ihn gewinnen für clandestine Geschäfte im Auftrag der CIA. Und ich sage diesen Menschen, es gibt zu viele Hinweise auf die Verstrickung von Barschel in Waffengeschäfte. Mhm. Es ist nicht einer, es sind nicht 2, es sind nicht nur die Reisenden der DDR, es sind auch die Mullahs, die im Notariat auftraten.
Nicht irgendwelche Mullahs, der Sohn Khomeinis.
Der Sohn Khomeinis war ein Kontaktmann, die Kontakte zwischen Adnan Khashoggi,
dem Waffenhändler,
der in Marbella residierte, wo Barschel häufig zu Gast war. Es ist einfach zu viel an Hinweisen.
Mhm. Wenn man sich das Buch durchliest und wenn man Ihre Filme auch zu Barschel sich angesehen hat, dann wird auch immer beschrieben, dass er als Jungspund, als sehr ehrgeiziger Mensch in die Politik ging, aus armen Verhältnissen, glaube ich, 3 Kinder, die Mutter alleinerziehend, also sehr ärmlich, und es er sich dann unter dem Einfluss von Medikamenten, um sich fit zu machen, bei diesem ganzen Stress immer merkwürdiger wurde. Er war medikamentenabhängig.
Er war medikamentenabhängig, vor allem abhängig von Tavor, einem, Beruhigungsmittel. Wir wissen das aus Beobachtungen beispielsweise der Kieler Journalistin Hannelore Asmus, die leider verstorben ist. Sie berichtet, Barschel habe sich verändert von einem sehr aufgeweckten, lustigen, lebhaften, jungen Politiker zu einem eher verschlossenen, verträumten Menschen, der in sich gekehrt sei. Möglicherweise war es dieses Doppelleben, das er sozusagen ausbalancieren musste mit Medikamenten.
War er süchtig nach diesem Thrill, bis in James Bond spielen?
Ich glaube eher, dass man ihn beim Ehrgeiz gepackt hat. Ich glaube nicht, dass er ein James-Bond-Typ war. Ich glaube eher, der Ehrgeiz war es, das Streben nach Macht und der Versuch, sich noch mächtigeren dienstbar zu machen und so schneller nach oben zu kommen.
Wenn man sich mit dieser Materie beschäftigt, dann denk mal, das Politik ist ja ein unglaublich schmutziges, dreckiges Geschäft. Den meisten von uns ist ja Barschel vor allem durch seine Ehrenwortrede bekannt. Ich gebe ihm mein Ehrenwort und so weiter und so fort. Und er endete dann im Hotel Borivage, wo wir heute wissen, also man sagt, es sei Selbstmord gewesen, aber da passt einiges nicht zusammen. Aber können Sie nochmal erklären, weil Sie sich ja mit Barschel sehr intensiv beschäftigt haben, warum gibt es denn immer noch konservative Kreise oder auch unsere Medien, die immer einen Mythos um Barschel herum inszenieren, dass es der Gute war? Warum wird diese dunkle Seite, Waffenschieber, alles zu tun, um am mächtig sein, warum wird das nicht gesehen?
Wenn man von Selbstmord sprechen kann, dann, weil man von Selbstmord sprechen will. Damit hat man das Problem individualisiert. Und Barschel hat sozusagen den schwarzen Peter. Denn Freitod ist eine freie Entscheidung eines jeden Menschen. Mhm. Dann muss man den Hintergrund nicht mehr aufklären. Es besteht kein Handlungsbedarf mehr. Mhm. Und dann kann das, was man verbergen will, im Verborgenen ruhen.
Das heißt, hier will man auch eben tarnen und täuschen.
Naja, es müssen ja in diese Waffengeschäfte noch viel mehr eingebunden gewesen sein. Hohe Politiker, Angehörige der Bundesregierung. Abolhassan Banisadr nennt Hans-Dietrich Genscher, möglicherweise auch Helmut Kohl, mhm, obwohl er das bestreitet.
Das bestreitet er, ja. Mhm.
Obwohl er das bestreitet. Es müssen hohe NATO-Militärs eingebunden gewesen sein, auch Industrielle, die viel, viel Geld verdient haben.
Mhm. Wir sehen also Kiel und dann auch die Verbindung nach Rostock und nach Jena ist ein weiteres Drehkreuz auch in der Contra-Affäre. Und Barschel spielt da, ist der praktisch der Olaf Palme.
In Rostock, das Barschel mehrfach besucht hat, treffen sich zwei Stränge dieser Waffenlieferungen. Die Ost-West-Pipeline und die Nord-Süd-Pipeline. Es wurden Waffen aus Schweden Richtung Süden, Richtung Iran geliefert. Mhm. Und es wurden natürlich auch Waffen aus Osteuropa, auch aus Polen, das beschreibt Ari Ben Menashe, ja, nach Nicaragua geliefert, an die Contra-Rebellen. Mhm. Und so wurde Rostock zum Drehkreuz. Und das war sehr, sehr gut, weil die DDR Devisen brauchte. Sie konnte davon profitieren. Und es war auch für die Bundesrepublik Deutschland gut. Denn hinter dem eisernen Vorhang waren diese Deals der parlamentarischen Kontrolle entzogen.
Das heißt, man hat das schön ausgelagert.
Genau.
Das ist ja zumindest bei der Stasi in Akten niedergelegt worden. Was ist denn nach dem Zusammenbruch der DDR mit all diesen Papieren passiert?
Es gibt ja frühere Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die sich vorgestellt haben, dass man einfach auch aufgrund der Qualität ihrer Arbeit, nun einen gemeinsamen deutschen Geheimdienst aufbaut. Die haben Aussagen gemacht, auch in der Öffentlichkeit. Dann schickte der Bundesnachrichtendienst seine Gesellen los mit dem Geldkoffer, um sie mit sechsstelligen Beträgen wieder zum Stillschweigen zu bringen, damit sie ja nichts erzählen über die clandestinen Deals wie den U-Boot-Deal oder diese Waffengeschäfte. Mhm. Und dann haben mehrere westliche Geheimdienste versucht, brisante Dokumente aus dem Ministerium für Staatssicherheit zu entnehmen. Zumindest haben das die Russen gemacht, das hat die CIA gemacht und das haben auch zwei bundesdeutsche Geheimdienste gemacht, der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz, das nun für alle Inlandsangelegenheiten zuständig war. Und so kamen sich zwei bundesdeutsche Geheimdienste in die Quere. Mhm. Man kann sagen, dass wichtige Dokumente, auf die wir uns stützen, in der Behörde für die Stasi-Unterlagen entweder nicht vorhanden sind oder sie werden auf Geheiß des Bundesnachrichtendienstes nicht vorgelegt. Wir wissen beispielsweise von einer Kellnerin, die eine Aussage gemacht hat, dass Barschel und ein Herr Schreiber sich im Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde über Waffengeschäfte unterhalten.
Das Neptun war damals der Laden, wo sich Agenten getroffen
haben. Das Hotel der Spione.
Ja.
Dieses Dokument haben wir nicht aus der BSTU, aus der Behörde für die Stasi-Unterlagen. Da gibt es dieses Dokument angeblich nicht. Aber zu Tarnungszwecken hat die Kriminalpolizei in Eisenach dieses Dokument abgelegt. Denn die Kellnerin war nur als Aushilfskellnerin im Sommer tätig und wohnte in Eisenach. Und weil sie das hörte, abends beim Servieren, über diese Waffengeschäfte, wurde es ihr ganz komisch, ganz flau im Magen. Und sie zog es vor, an ihrem Heimatort zur Kriminalpolizei zu gehen. Der Kripo-Chef war auf Zack. Er holte sofort den örtlichen Stasi-Repräsentanten mit dazu und der verpflichtete die Kellnerin als IM. Dann musste sie den Mund halten. Mhm. Und dieser Vorgang wurde zu Tarnungszwecken bei der Kriminalpolizei abgelegt. Mhm. Das haben die westlichen Geheimdienste übersehen. So kommt das Dokument an uns. Mhm.
Wir sind ja hier mit unserer Redaktion einen Steinwurf von der Mauer entfernt und da gibt es auch ein Museum und da wird eben berichtet, was in der DDR alles passiert ist. Aber kann man nicht heute sagen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie viel Stasi im BND steckt, wie viel BND im Stasi steckt. Das ist ein Wirrwarr. Das sind keine getrennten Welten. Kann man das heute so sagen? Es gibt da keine Guten.
Es gibt keine Guten. John le Carré hat es beschrieben, dass nach dem Kalten Krieg Geheimdienstler aus Osteuropa und Geheimdienstler aus Westeuropa eng zusammengearbeitet haben, beispielsweise im Waffenhandel. man tickte ähnlich. Mhm. Der Beruf prägt den Menschen. Ja. Warum soll man sich mit anderen abgeben, wenn ich dann einen vom russischen Militärgeheimdienst habe, der mich einfach versteht, mhm, weil er genauso arbeitet. Mhm. Und diese Zusammenarbeit ging ja zurück auf die Zeit des Agentenaustausches hier in Berlin auf der Kliniker Brücke, wo die einen mit einer Plastiktüte ankamen, mit ein paar Stangen Lucky Strike, und die anderen hatten zwei Flaschen Wodka unterm Arm. Mhm. Und da wurden nicht nur Agenten ausgetauscht, sondern auch Plastiktüten. Und so kannte man sich. Man kannte sich nur nach dem Decknamen. Aber selbstverständlich fand man sich. Mhm. Und selbstverständlich hat man, als der Ostblock zusammenbrach, dann schon mal überlegt, also eine Hand wäscht die andere, mhm, ich leg dir schon mal ein Konto in der Schweiz an, und wenn der Laden bei euch zusammenbricht, sieh mal zu, dass ein paar Sprengköpfe auf die Seite kommen. Mhm. So hat man das gemacht. Mhm.
Ich möchte mal zurück zum Fall Barschel, als Barschel merkt, dass er der Lüge überführt wurde und Engholm erstmal denjenigen spielt, den es getroffen hat. Die SPD spielt ja in diesem Skandal doch eine ganz wesentliche Rolle, weil Pfeiffer, der abgestellt wurde vom Axel Springer Konzern als Berater, um Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, zu leisten, der war der SPD wohl bekannt, und zwar ziemlich lange schon. Können Sie das aufdröseln für alle, die überhaupt keine Ahnung haben?
Die Rolle von Pfeiffer ist letztendlich nicht geklärt. Es ist auch nicht geklärt, wer die schmutzigen Tricks aus der Staatskanzlei geplant hat. Barschel oder Pfeiffer. Welchen Anteil welcher der beiden hatte. Der zweite Kieler Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass man Barschel im strafrechtlichen Sinne keinen Vorwurf machen kann. Politisch verantwortlich bleibt er allemal. Engholm mit einem AIDS-Verdacht zu konfrontieren. Mhm. Ihm eine angebliche, ja, Barschel eine Wanze ins Telefon montieren zu lassen, um das Engholm unterschieben zu können. Das waren diese schmutzigen Tricks aus der Staatskanzlei. Wir wissen nicht, welchen Anteil welcher der beiden hatte. Was wir aber wissen ist, und wir wissen es von Abhöroffizieren des Ministeriums für Staatssicherheit aus dem Raum Schwerin, dass bereits Ende Januar, Anfang Februar 1987, also unmittelbar, nachdem Pfeiffer seine Tätigkeit in der Kieler Staatskanzlei aufgenommen hat, die SPD-Führung in Kiel von den Machenschaften eines Pfeiffer wusste.
War Pfeiffer auch ein Stasi-Mann?
Es gibt einen Augenzeugen, der Pfeiffer in einem Trainingslager der Stasi gesehen haben will, in der DDR. Das ist aber eine Sache, für die wir nur eine Quelle haben. Mein Eindruck ist, Pfeiffer ist angeheuert worden von Hintermännern, ohne zu wissen, welche Rolle er da eigentlich spielt und wem er dient.
Mhm. Engholm hat das ja auch die Karriere gekostet, weil er mehrfach gelogen hat. Können Sie das erklären?
Engholm hat unmittelbar nach der Landtagswahl 1987 in Kiel gesagt, er habe dies vor der Wahl nicht gewusst, was Pfeiffer macht. Er sei dafür seinem Herrgott dankbar.
Wenn er das gewusst hätte, hätte er das nicht durchgestanden.
Er hätte es nicht durchgestanden. Erste Lüge. Denn sehr schnell wird bekannt, dass er es vor der Wahl gewusst hat. Dann hat Engholm behauptet, er habe es einen Tag unmittelbar vor der Spiegelveröffentlichung vor der Wahl erfahren.
Das war das Spiegelcover damals.
Zweite Lüge. Dann hat Engholm gesagt, er habe es wenige Wochen vor der Wahl erfahren. Dritte Lüge. Denn wir wissen von diesen Abhöroffizieren der Stasi, die ich vorhin erwähnt habe, dass er bereits Ende Januar, Anfang Februar von Klaus Nilius, seinem Pressereferenten, informiert worden ist. Aber die SPD-Führung hat die Abhörprotokolle der Stasi sperren lassen und sind gesperrt bis heute. Und ein Gericht hat entschieden, dass die entsprechenden Aussagen der Stasi-Offiziere vor dem zweiten Kieler Untersuchungsausschuss nicht in die abschließende Bewertung des Ausschusses eingehen dürfen.
Wie beurteilen Sie die Rolle des Spiegel damals? Die haben sich auf diesen Pfeiffer als Kronzeugen berufen. Theo Sommer, Atlantebrücke Zeit, hat das ja vorgeworfen. Aber würden Sie sagen, das war Kampagnenjournalismus?
Das war Kampagnenjournalismus, ganz eindeutig. Denn Pfeiffer ist dem Spiegel von Klaus Nilius, dem SPD-Pressereferenten, serviert worden. Da vorne an der Kirche steht er, hat Erich Böhme gesagt. Genau. Da muss man nur hingehen. Da steht er an der Kirche.
Könnt und wir haben die bezahlt dafür.
Ja, und wenn man eine Gegenrecherche durchführt und das Vorleben von Rainer Pfeiffer in Bremen analysiert und recherchiert hätte, dann hätte man festgestellt, dass Rainer Pfeiffer mehrfach vorbestraft gewesen ist, unter anderem wegen Verleumdung. Und es hätte einem klar sein müssen, dass man es hier mit einer sehr fragwürdigen Quelle zu tun hat. Und der erste Bericht des Spiegel, Barschels schmutzige Tricks, stützt sich im Wesentlichen auf die Aussagen von Rainer Pfeiffer und hat für die Kernaussage Barschels schmutzige Tricks einfach nur einen Kronzeugen. Und das ist Pfeiffer selbst. Mhm. Und das ist für eine gut recherchierte Geschichte zu wenig. Das ist Kampagnenjournalismus.
Der Uwe Barschel als Shootingstar der CDU, sehr begabter Politiker, fällt damit aus. Er steht quasi vor dem Nichts. Okay, er ist noch, kann noch als Notar arbeiten, aber das, was er sich erhofft hat, er ist ja auch schon mal ins Kanzleramt reinmarschiert und hat sich quasi Herrn Kohl vorgestellt, dass er praktisch der Nachfolger ist. Also ein sehr selbstbewusster junger Mann. Der ist draußen. Er wird also in naher Zukunft sehen müssen, wovon er lebt. Er fliegt nach Genf, war, glaube ich, gar nicht erst das Ziel, um sich mit Menschen zusammen zu treffen und ihnen zu sagen dazu, ich brauche Geld, du wirst mir das Geld geben, denn ich weiß Dinge, die ich vielleicht sonst verraten müsse, daran hast du kein Interesse, ich möchte nämlich nach Kanada, das wissen ja viele auch nicht. Barschel wollte ja nach Kanada.
Barschel hat mit dem Gedanken gespielt, nach Kanada zu gehen. Denn es muss ihm klar gewesen sein, nach der Ehrenwort-Pressekonferenz, seine politische Karriere ist zu Ende. Einer wusste, dass Barschel nach Kanada gehen wollte. Das ist der südafrikanische Geheimagent und Waffenhändler Dirk Stoffberg. Stoffberg hat
auch eine zweifelhafte Quelle.
Denn auch Stoffberg lief in der Schweiz, in der Gegend rum, in Genf und hat Geschichten verkauft, die waren frei erfunden. Mhm. Auf der anderen Seite hat er diesen Hinweis gehabt. Und das macht die Quelle glaubwürdig. Stoffberg muss etwas gewusst oder zumindest gehört haben, was mit den Plänen von Uwe Barschel zu tun hat. Und Stoffberg stellt ja die Behauptung auf, Barschel habe nun eine Ablösesumme verlangt, damit er nicht redet, seine Kenntnisse über illegalen Waffenhandel nicht preisgibt.
Kontraaffäre, all das, der hatte genug auf der Pfanne,
das kann man sagen. Und von Stoffberg stammen auch die zentralen Hinweise, dass Barschel von der CIA ermordet worden ist, beziehungsweise die CIA den Mordauftrag gegeben hat. Damit steht nun Stoffberg nicht allein. Denn wir wissen, dass auf dem Flug der Barschels unmittelbar nach der Ehrenbord-Pressekonferenz von Hamburg nach Frankfurt, nach Genf und von da aus nach Gran Canaria bis Genf ein Mr. Gates mit an Bord war.
Reden wir über den Gates?
Das ist letztendlich nicht ganz geklärt. Aber es kann nur dieser Gates gewesen sein. Mhm. Denn wir wissen das von dem Piloten. Und der Pilot legt die Passagierliste vor. Und danach hat der Pilot nur noch Scherereien. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass es Robert Gates gewesen sein muss.
Mhm. Dass Barschel in Genf landet, im wahrsten Sinne des Wortes, das war ja doch eher reiner Zufall. Hätte auch woanders landen können.
Ja, Barschel hat, als er auf Gran Canaria den Flug nach Genf gebucht hat, der Mitarbeiterin im Reisebüro gesagt, eigentlich will ich nach Zürich. Und sie hat gesagt, nach Zürich habe ich nichts mehr frei. Da sagte er, dann kann ich ja woanders hinfliegen, da kann mein Informant auch hinkommen.
Mhm. Also der kommt überall hin. Die Sache ist so wichtig,
Der kommt überall hin. Mhm. Dann muss man wissen, es ist letztendlich nicht geklärt, ob Barschel Robert Roloff, den angeblichen Informanten, erfunden hat oder ob diese Gestalt tatsächlich existiert.
Als IM, Ottokar.
Ottokar Hermann käme in Frage, aber der Deckname Roloff wurde mehrfach benutzt im Ministerium für Staatssicherheit. Mhm. Ottokar Hermann, das wäre durchaus plausibel, dass ein Vertreter oder ein Treuhänder, in diesem Falle auch ein Waffenhändler, ein Embargohändler, an Barschel herantritt, um ihm Vorgänge zur Kenntnis zu geben über die SPD, über Pfeiffer. Das ist zumindest denkbar. Es ist nicht ausgeschlossen.
Seine Frau spricht als einzige davon, dass er ihr gegenüber von Roloff gesprochen hat, den er treffen wollte. Es steht in seinem Notizbuch, aber da fehlen ja auch Seiten.
Es fehlen auch Seiten im Notizbuch und es ist nicht geklärt, wohin die verschwunden sind. Mhm. Und was da drauf stand, das ist bis heute nicht geklärt.
Mhm. Was ist denn Ihre Erkenntnis? Also Barschel wurde dann in Genf ermordet. Wo konkret nicht? Der Ort, wo man ihn gefunden hat, muss nicht der Tatort gewesen sein. Vieles spricht dagegen. Aber warum wurde er denn dann ermordet? Die Erpressung ging nicht auf. Es wird ja eine Szenerie skizziert, wie Sie sich vorstellen, wie es gewesen sein könnte.
Wenn Barschel Mitarbeiter der CIA war, und dafür gibt es Belege, dann kann er nur auf Anordnung oder zumindest mit Wissen und Billigung der CIA ermordet worden sein. Dass es ein Mord gewesen sein muss, dafür sprechen die Spuren von Medikamenten in seinem Körper.
Fünf Medikamente, ein Cocktail.
Ein Cocktail von Medikamenten, die nach der Analyse der Toxikologen in Reihenfolge eingenommen worden sind. Und zwar die Sedativa zuerst.
Was können Sie konkreter, was bedeutet das? Warum muss man das in Reihenfolge nicht alles zusammenmischen und weg damit?
Das hätte man ja auch tun können.
Ja.
So war es aber nicht. Sondern die Sedativa wurden deutlich früher eingenommen als das tödliche Gift. Mhm. Das bedeutet, zuerst wurde er ruhig gestellt. Ein Selbstmörder würde es genau in umgekehrter Reihenfolge tun. Und es taucht ein Kontaktgift auf, das man beispielsweise in der Tiermedizin verwendet. Dimethylsulfoxid.
Das tut man bei Pferden an die Beine, wenn die eine Spritze kriegen müssen, damit es, weil sie das nicht mögen, reibt man das so ein?
Na, man reibt es ein, verbunden mit anderen Stoffen, damit das eigentliche Präparat durch die Haut dringt. Mhm. Und dies wurde im Hotelzimmer von Uwe Barschel gefunden. Auf einem Badewannenvorleger, auf einem Handtuch.
Dunkel.
Und das macht keinen Sinn. Mhm. Kein Selbstmörder würde Dimethylsulfoxid verwenden. Auch das ist einfach ein Befund, der auf einen Mord hinweist. Mhm.
Gab es noch andere Mittel, die man dann später gefunden hat? Ich meine, so genau wurde ja nicht untersucht.
Zunächst einmal wurden überhaupt keine Spuren von Fremdeinwirkung entdeckt. Mhm. Nun steht der Erstobduzent Oltrich Frick, oder er wird verdächtigt von Geheimdienstleuten, ein Doppelagent gewesen zu sein und für die CIA gearbeitet zu haben.
Erklärt das, warum auch der Mageninhalt weggekommen ist?
Die Schweizer Behörden wussten doch, dass in Genf über Geiseln, über Waffen, über alles Mögliche verhandelt wird.
Das ist der Place to be, wenn man darüber spricht.
Exakt. Ja. Und die wollten das einfach nicht genau wissen. Und was macht man? Man schickt die ahnungsloseste Ermittlungsrichterin hin, die man finden kann. Man erklärt später: Haben wir übersehen, haben wir vergessen, die Wassertemperatur in der Wanne zu messen.
Todeszeitpunkt haben wir auch, kann man nicht mehr bestimmen, egal.
Wir haben vergessen, die Körpertemperatur zu messen. Mhm. Die Tatortfotos werden nichts. Die einzigen Fotos, die wir haben, das sind die Fotos, die Sebastian Knauer heimlich in diesem Zimmer aufgenommen hat.
Die Kollegen vom Stern, die ihn verfolgt haben, um ein Statement zu bekommen, weil man wusste, muss mit seiner Lüge irgendwie umgehen und so weiter. Sie sind da rein und auch das, was Sie damals gesagt haben, stimmt so nicht. Sie waren mehrfach in dem Raum, haben Sachen entwendet, abfotografiert, wieder zurückgelegt, haben den Tatort stark kontaminiert.
Ja.
Hätte er eigentlich auch juristische Folgen haben müssen.
Das hatte auch juristische Folgen für Sebastian Knauer. Er wurde in der Schweiz zu einer Geldstrafe verurteilt. Mhm. Aber er kam mit einem blauen Auge aus der Geschichte wieder raus. Mhm. Und er hat dies auch in Abstimmung mit der Chefredaktion gemacht. Und alles, was wir über diesen Vorgang wissen, das ist die Geschichte, die Sebastian Knauer sich zurechtgelegt hat. Wir wissen nicht, was tatsächlich vorgegangen ist. Mhm. Wir wissen nur, Sie haben es gesagt, der Tatort war kontaminiert. Den Tatort gibt's überhaupt nicht. Mhm. Der Tatort wurde verändert. Der existiert nicht.
Sagt ja auch ein Schweizer Kollege, es sah so aus,
Frank als wenn
er 10 Hühner durch. Und das können Sie im Nachhinein ja auch nicht mehr irgendwie hinbekommen. Genau. Die These, dass der Ort, die Wanne, dass das nicht der Ort war, wo er umgebracht wurde, die ist auch sehr interessant. Sie sagen, in einem benachbarten Hotel, das Hilton, da ist es möglich, dass er sich getroffen hat mit denen, die er erpressen wollte. Können Sie das erklären? Was ist die Theorie?
Die Theorie ist, Barschel selbst hat ja gesagt, er wolle seinen Informanten treffen im Hilton.
Und Telefon sagt er das?
Das sagt er am Telefon. Mhm. Das hat er am Telefon seinem Bruder gesagt.
Wo er noch nicht im Hilton ist.
Genau, wo er noch nicht im Hilton war. Wir wissen, dass Uwe Barschel Kontaktleute treffen wollte. Und das Hilton kommt dafür auch deswegen in Frage, weil Waffenhändler, aber auch das Geschacher um die Geiseln im Hilton teilweise stattgefunden hat. Nicht im Bourrivage, sondern im Hilton. Ja. Und es ergeben sich bei diesem Aufenthalt von Uwe Barschel in Genf am 10. Oktober 1987 schon von der Ankunft an seltsame Umstände. Der letzte Reporter, der den lebenden Barschel gesehen hat, war Frank Gabeli, der ihn am Flughafen ansprach. Mhm. Und sein Fotograf machte Bilder. Und Barschel antwortete auf Englisch: Who are you? I don't understand.
Er spricht nur Englisch.
Er wirkt etwas schläfrig.
Ja, ja.
Und Barschel steigt in ein Taxi. Frank Gabeli und sein Fotograf rennen ihm hinterher und steigen in das dahinter wartende Taxi.
Er war damals die Top-Story, wenn man ihn da bekommen hätte. Das wäre die Story gewesen für jeden Reporter.
Natürlich. Ja. Und deswegen hat der Stern Frank Gabeli instruiert, da zu warten. Er war freier Mitarbeiter. Ja. Aber der Taxifahrer weigert sich, dem anderen Taxi zu folgen.
Warum?
Das ist nicht geklärt bis heute. Offensichtlich gab es Probleme mit dem Fahrpreis und er wolle ein klares Ziel haben.
Sie verlieren jedenfalls den Herrn Barschel.
Sie verlieren ihn. Mhm. Anschließend meldet sich ein Taxifahrer bei den Behörden und sagt, er habe Barschel gefahren. Es stellt sich aber heraus, dass er ihn gar nicht gefahren haben kann. Er hat nämlich von der Illustrierten Quick Geld dafür bekommen, dass er diese Behauptung aufstellt. Mhm. Und er stand auch nach Angaben weiterer Taxifahrer viel weiter hinten in der Schlange. Mhm. Derjenige, der aber Barschel gefahren haben muss, weil er vorne in der Schlange stand, der zeigt sich gegenüber den Ermittlungsbehörden so wenig kooperativ, dass man unterstellen muss, er habe eine tiefsitzende Unlust, irgendwelche Angaben zu machen.
Vielleicht hat er vorher Besuch bekommen.
Und so wissen wir bis heute nicht, wer der Taxifahrer ist. Mhm. Wir wissen es bis heute nicht.
Was wir wissen ist, dass Barschel eine längere Fahrt vor sich hatte und die hat er auch gemacht, aber die Fahrt passt nicht zur Distanz zum Hotel.
Nein, sie passt nicht zur Distanz zum Hotel, aber es ist plausibel, wenn Barschel, man kann diesen Flughafen ja nicht umrunden, weil er direkt in Grenznähe liegt, aber wenn er am Flughafen einige Schleifen gedreht hat, dann könnte es passen, denn es gibt die Aussage einer unbekannten Person, Barschel habe zwei Kontaktleute in der Nähe des Flughafens getroffen, an einem kleinen Bahnhof. Mhm.
Wollte Barschel sich umbringen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er ermordet worden ist. Mhm.
Aber gibt es Termine bereits in seinem Kalender, die darauf hinweisen, nach seinem Selbstmord, dass er sich mit jemandem treffen wollte, wo man sagt, ja eben. Was ja trotzdem bedeuten könnte, dass er sich spontan entschlossen hat. Er war ja voll mit Medikamenten und da, wenn die falsch kombiniert werden, dann trinkt man noch Alkohol, da kann sich was ergeben. Sage ich es mal.
Dann nimmt man die Medikamente nicht in dieser Reihenfolge. Mhm. Also eine Freitodabsicht hätte zu einem anderen Todesgeschehensverlauf führen müssen.
Mhm. Im Buch wird erwähnt, dass es durchaus möglich ist, dass er in einem anderen Hotel von Profis ermordet wurde. Und die hatten das Problem dann, dass sie ihn zurückschaffen mussten.
Genau.
Da dachte ich, würden Profis das wirklich riskieren, einen toten Mann durch die Nacht zu schleifen?
Warum nicht?
Naja, da kann man gesehen werden.
Wenn wir einmal unterstellen, dass nicht nur in Schweden, sondern auch in der Schweiz die NATO-Geheimarmee Stay Behind Ableger hat, dann ist es durchaus möglich, vor Ort unterstützende Kräfte zu finden, die einen Lieferwagen für Bettwäsche beispielsweise bereitstellen und Schlüssel besorgen.
Ja.
Da sehe ich überhaupt
nicht. Da sind die Strukturen sind da. Da muss man improvisieren.
Die Strukturen müssen nur aktiviert werden.
Ja.
Denn die Strukturen sind vorhanden.
Also zum Thema aktiviert, das ist ja die Idee von Stay Behind, dass man ständig praktisch Standby ist. Das heißt, das funktioniert. Können Sie diese Theorie, die im Buch genau beschrieben wird, kurz beschreiben? Was sagen Sie, ist als alternative Version, wie es passiert ist, glaubwürdig?
Ich gehe davon aus, dass Barschel Kontaktpersonen, das muss nicht Roloff gewesen sein, aber Kontaktpersonen getroffen hat, um über Schweigen gegen Geld zu verhandeln. Mhm. Und zwar in einem in der Nähe liegenden Hotel.
Also entweder Geld oder ich packe darüber aus, was die Iran-Konto-Affäre zum Beispiel bedeutet.
Startkapital für ein neues Leben. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass Barschel hier in eine Falle gelockt worden ist und dann mit den Giften, über die wir gesprochen haben, ums Leben gebracht worden ist und dann in einem entweder schon toten oder doch schon
sich im Sterben befindlichen
Zustand. Beispielsweise eingerollt in Bettwäsche in einem Lieferwagen, in das Bourrivage verbracht worden ist, wo man ihn in seinem Hotelzimmer abgelegt hat. Mhm. Denn die Bettdecke in seinem Hotelzimmer, die ist ja gar nicht berührt. Es liegt ein Buch drauf, das Bett war nicht berührt.
Sartre ausgerechnet.
Wo? Ausgerechnet Sartre. Ja. Wo hätte jetzt nun eine Auseinandersetzung stattfinden können? Mhm. Nicht in diesem Zimmer.
Mhm. Es fehlen auch ganz wichtige Dinge, wo man sich die Frage stellt, wie kann das sein? Zum Beispiel die Medikamente, mit denen er sich umgebracht hat, die gibt es auch nicht mehr im Raum. Die sind weg.
Die Medikamentenpackungen fehlen.
Ja.
Die Rotweinflasche, er hat eine Flasche Rotwein bestellt, fehlen. Ein Whiskyfläschchen aus der Minibar ist ausgespült worden. Dennoch hat man Gift noch darin gefunden, als man die Reste und viel später untersucht hat.
Und man weiß, dass er kein Whiskytrinker war.
Und er war kein Whiskytrinker. Also all das sind Merkwürdigkeiten, die nicht zusammenpassen. Mhm.
Als Sie dieses Buch mit Ihrem Kollegen zusammen recherchiert haben und Sie sind ja, was Barschl angeht, auf dem Laufenden, haben Sie trotzdem neue Dinge erfahren?
Ja, eine ganze Menge. Wir haben beispielsweise erfahren, dass es die NATO-Armee Stay Behind war nach den uns vorliegenden Dokumenten, die über ihre Führungszirkel den Mord an Olof Palme organisiert hat. Das war uns neu. Diese Dokumente mussten wir heranziehen. Wir haben erfahren, dass Uwe Barschl mit der CIA zusammengearbeitet hat und dass er während seiner Studienzeit rekrutiert worden ist. Wir haben erfahren, wie tiefreichend und wie eng vernetzt mit der Iran-Contra-Affäre der schwedische Waffenhandel war. Und wir haben gelernt, wie stark auch osteuropäische Länder in diesem Waffenhandel drin hingen, um Devisen zu gewinnen.
Um nochmal auf diese Iran-Contra-Affäre zu kommen, es gab eine intensive Zusammenarbeit, denn die Waffen wurden über Israel in den Iran geliefert. Also es war immer, die meisten Fälle hatten als Endverbleib Israel, also Israel war involviert und hat damals mit dem Iran intensiv zusammengearbeitet, was uns wieder zu Barschl dahingehend führt. Es wurde in seiner Tasche ein Zettel gefunden mit einer vierstelligen Nummer.
Ja.
Und es wurde erst sehr spät klar, was diese Nummer zu bedeuten hat. Man hat sie falsch rum gelesen. Können Sie das erklären?
Ja. Rückwärts gelesen ergibt die Nummer ein bestimmtes Büro oder ergab diese Nummer die Durchwahl eines Mitarbeiters der israelischen Botschaft in Bonn. Auch diese Spur wurde nie zu Ende recherchiert. Mhm. Wir wissen das nicht.
Mhm. Wenn Sie das, wie Sie es niederschreiben, jetzt hier so erklären, was erhoffen Sie sich denn eigentlich von diesen Recherchen? Das ist doch alles vorbei, oder nicht?
Das ist vorbei. Es sind drei historische Beispiele. Dennoch sind diese Geschichten, die drei politischen Morde, die wir hier aufführen, hochaktuell. Denn nach dem 11.09., nach dem Anschlag auf die Twin Towers in New York, haben die Geheimdienste der westlichen Welt de facto Freibriefe ausgestellt bekommen. Sie haben heute noch viel mehr Macht. Und es ist davon auszugehen, dass sie weiter mit diesen Methoden arbeiten, die wir kennen.
Mhm. Bleiben wir zum Schluss des Gesprächs bei William Colby, ein Mann, der die CIA geführt hat, der später eben mit 75 offiziell an einem Herzinfarkt stirbt und ins Wasser fällt. Da findet man ihn, obwohl man lange gesucht hat, ihn erst später wieder nicht aufgedunsen. Warum wurde William Colby Ihrer Meinung nach umgebracht?
War doch einer von den Guten. Auch William Colby wusste zu viel. Einmal kannte er, wenn Chip Tatum recht hat, die Befehlskette des Palme-Mordes, die zurückführte auf George Bush.
Mhm.
Zum Zweiten war William Colby, ich habe es vorhin erwähnt, Justiziar der Nugan Hand Bank in Sydney, Australien. Diese Bank war eine Drogengeldwaschanlage der CIA.
Viele ehemalige, auch hohe Militärs haben dort gearbeitet. Ich glaube, der Kapitän eines Flugzeugträgers hat da dass die Außendienstmitarbeiter gemacht. Also jeder war klar, das ist was ganz anderes.
Ja, man hat viele Veteranen der US-Armee sozusagen geworben, um Anlagen über diese Bank zu zeichnen, um dieser Bank ein gutes Image zu geben. Nach dem Motto, wenn so viele ehemalige Offiziere in dieser Bank Geld angelegt haben, dann muss das ja was Gutes sein. Aber eigentlich war es eine Drogengeldwaschanlage der CIA, Waffengeschäfte, Drogengeschäfte aus dem goldenen Dreieck, die wurden finanziell über diese Bank abgewickelt. All das wusste William Colby.
Als ich über die Bank gelesen habe, fühlte ich mich spontan erinnert an die BCCI, die ja auch im Film von Tom Tykwer, The International, auch mal gezeigt wird. Das gab es ja auch. Da gab es ja auch Künstler, die darüber Zeichnungen gemacht haben, künstlerische Zeichnungen, die ja auch zu Tode gekommen sind. Die CIA hat mehrere solcher Geschichten. Und wenn man William Blum gelesen hat, die CIA und das Heroin, weiß man eben, dieser Tiefenstaat kennt überhaupt keine Moral. Wo leben wir Ihrer Meinung eigentlich heute?
Wir leben in einer Postdemokratie. Wir können alle 4 Jahre zur Wahl gehen, es gibt bestimmte politische Freiheitsrechte, aber die gesamte Wirtschaft und der gesamte Bereich der Geheimdienste ist weder demokratisiert noch demokratisch überwacht.
Mhm.
Das Land, die Bundesrepublik, die westlichen Länder sind privatwirtschaftlich organisiert, sie sind nicht demokratisch organisiert. Und was die Geheimdienste betrifft, wenn in einem Land überhaupt ein Geheimdienst auch nur ein wenig überwacht wird, dann in den Vereinigten Staaten. In allen anderen Ländern werden Geheimdienste so gut wie gar nicht überwacht.
Mhm.
Und was schon gar nicht überwacht wird, das ist der Bereich Special Operations, verdeckte Spezialoperationen.
Mhm.
Das ist der Bereich, in dem der Anschlag auf Salvador Allende geplant
wurde. 73, 11. September.
Das ist der Bereich, der für das Desaster in der Schweinebucht in Kuba verantwortlich ist.
Mhm.
Das sind die Leute, die Waffen, der Kollege Lüders hat es nachgewiesen, aus Libyen nach Syrien geschmuggelt haben. Und da erfährt auch ein Regierungschef normalerweise nichts. Das erfährt man im Hof des Kanzleramtes, wenn der Geheimdienstkoordinator sagt, wir planen da gerade wieder eine Aktion, wir möchten das von Ihnen fernhalten.
Wenn Sie sagen, wenn überhaupt ein Geheimdienst ein wenig Kontrolle erfährt, dann ist es der sind es die Geheimdienste, es sind ja ganz viele, es gibt viele Bekannte, es gibt sehr viele Unbekannte und ich bin sicher, es gibt auch viele von denen, selbst die, also es gibt die CIA in der CIA, da gibt es noch viele, die sind so unbekannt, die im Moment in dem Stehen sind, dass man das erst in Jahren recherchieren kann, wenn die irgendwelche Fehler machen, aber zurück auf das Ding, dann würde das ja bedeuten, dass wenn die Vereinigten Staaten Aktionen planen, dass sie das praktisch über Satellitenstaaten machen, weil sie wissen, da geht alles.
Naja, das ist ein übliches Verfahren, solche Aktionen an Drittländer und Subunternehmer auszulagern. Mhm. Damit nimmt man es auch aus der Beobachtung des amerikanischen Kongresses heraus. Und Drittländer, auch vor allem undemokratische oder wenig demokratische, diktatorische Drittländer, können schalten und walten, wie sie wollen. Mhm. So hat die CIA beispielsweise in Damaskus foltern lassen.
Ja. Als der damalige Präsident eben noch kein Machthaber war. Sondern ein Hoffnungsträger, so stand es bei uns in den Zeitungen.
Der Schweizer Geheimdienst fängt einen Funkspruch des ägyptischen Geheimdienstes an die CIA auf, in dem von Foltergefängnissen in der Ukraine die Rede ist.
Weil Sie gerade Kennedy erwähnt haben, William Colby muss auch etwas über Kennedy gewusst haben, über die Ermordung Kennedys. Offiziell war es ja einiges, der Herr Oswald, der das getan hat. Jeder, der den Zapruder-Film gesehen hat, das reicht eigentlich, weiß, das kann nicht gewesen sein. Da gab es Schüsse aus mehreren Richtungen. Was wusste Colby über Kennedy?
Das hat er nie klar gesagt. Man kann aber davon ausgehen, dass er Kenntnisse davon hatte, dass in einer Grauzone von CIA und Mafia dieser Mord geplant und ausgeführt worden ist.
Mhm. Trotzdem einen Mann mit 75 auszuschalten, gab es denn da irgendeinen Grund dafür? Ich meine, er war immerhin jemand, der die CIA, wenn auch nur kurz, geführt hat. Das würde ja bedeuten, dass man jeden ehemaligen CIA-Chef umbringt. Alan Dulles wurde nicht umgebracht.
Zu Beginn unseres Gespräches haben wir uns damit beschäftigt, dass Geheimdienste keine monolithischen Blöcke sind, dass es Konkurrenzen gibt, Seilschaften. Und wenn Chip Tatum recht hat mit seinen Angaben, er gehörte ja dieser Pegasus-Seilschaft an, und George Bush, der Auslöser für den Mord an Olof Palme war, der eigentliche Strippenzieher und ja, derjenige, der den Befehl gegeben hat. Dann gibt es, wenn man eine politische Karriere noch vor sich hat oder noch nicht zu Ende gekommen ist mit ihr, allen Grund, einen, der plaudern könnte, auszuschalten.
Er sollte ja vor einen Ermittlungsausschuss kommen. Warum so viele Jahre später? Was war das eigentliche Ziel dieses Ermittlungsausschusses? Die wollten doch nicht über Olof Palme etwas Bescheid wissen.
Nein, es ging um interne Sachen und interne Fragen der CIA und Missstände in der CIA. Mhm. Und da hat William Colby teilweise mitgewirkt. Mhm. Dieses teilweise Mitwirken, dieses Zusammenarbeiten mit dem Kongress, war vielen CIA-Mitarbeitern schon zu viel.
Mhm. Als ich Ihr Buch gelesen habe, das Sie zusammen mit Ihrem Kollegen geschrieben haben, habe ich es ein paar Mal weggelegt und mir dann nochmal klar gemacht, welche große Leistung es von dem Chef in Kuba gewesen sein muss, so lange zu überleben. Castro.
Ja. Der,
was ist da richtig gelaufen? Oder stellt sich später raus, das war auch ein CIA-Mann?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Fidel Castro viele Jahre in der Bevölkerung Kubas eine hohe Glaubwürdigkeit hatte. Und dass er auch sehr, sehr vorsichtig war. Der nicaraguanische Priester und Schriftsteller Ernesto Cardenal beschreibt in seinem Buch In Kuba ein Treffen mit Fidel. Es lief so ab, dass er 4 Wochen auf dieses Treffen warten musste. Eines Abends legte er sich ins Bett und es klopfte an die Tür. Er wurde abgeholt, wurde in einen Jeep gesetzt. Dieser Jeep fuhr durch die Altstadt von Havanna am Malecón lang, fuhr in eine Seitenstraße. Dort stand ein anderer Jeep. Er wurde von dem einen in den anderen Jeep geleitet. Dort saß Fidel Castro neben ihm und er konnte ihn dann eine Nacht lang befragen. Und im Morgengrauen, während dieses Gesprächs, fuhr der Jeep ständig Kreise in Havanna.
Ja.
Und am Morgen wurde er vor dem Hotel abgesetzt und Castro war verschwunden.
Ich erinnere mich daran, dass ich vor vielen Jahren, als ich noch bei einem großen Sender in der ARD gearbeitet habe, mich mit einem Whistleblower der Weltbank getroffen habe in Zürich. Ich habe mir nur kurz vorher bekannt gegeben, wo wir uns treffen und darauf bestanden, dass das Fahrzeug, was er mitbringt, sich ständig bewegt. Mir ist schlecht geworden dabei, aber ich habe das Gespräch trotzdem aufgezeichnet. Es wurde bei diesem Sender dann gar nicht mehr gesendet. Egal. Was ich von Ihnen wissen möchte, wenn Sie sich die Welt heute anschauen, alles, was wir hier beschreiben, das wird ja basiert ja auf einer Überzeugung, die eigene Doktrin sei die richtige. Das sind die Überzeugungstheorien. Nicht nur Geldgier, sondern eben auch, wir machen das Richtige, wir sind die Guten. Jetzt leben wir auf einem Globus, auf dem die großen Systeme, die man früher bekämpft hat, die so nicht mehr existieren. Es gibt diesen Sozialismus nicht mehr, es gibt diesen Kommunismus nicht mehr, es sind im Gegenteil sehr kapitalistische Systeme. Trotzdem geht der Kampf weiter. Warum?
Die zerfallende Welt ermöglicht unendlich viele Geschäftsfelder. Es geht immer, da bin ich etwas anderer Auffassung, es geht nie um Ideologie, es geht immer um Geld und wirtschaftlichen Einfluss und politische Macht. Solange der Versuch der Amerikaner andauert, Regimewechsel in der arabischen Welt auszulösen, um schneller und leichter an Öl zu kommen, ist eine ganz ölgetriebene, ölbasierte Wirtschaft. Mhm. Und man versucht dann zunächst einmal ein neues Regime im Irak einzusetzen. Zweiter Irakkrieg. Dann geht es in Syrien weiter. Zwischendurch Libyen. Das ist ein Riesengeschäftsmodell für die Waffenindustrie. Die liefern und verdienen sich dumm und dämlich.
Man zerstört und vorher hat man schon abgesprochen, wer wieder aufbaut.
Ja, weil das Profitinteresse einzelner Unternehmen ja nicht mit dem Gemeinwohl deckungsgleich ist. Mhm. Man kann sehr wohl Gutes für die Firma tun und für die Welt viel Schlechtes bewirken.
Mhm. Wie lange geht das noch auf? Weil es gibt inzwischen ja mehr als ein Staat, der Atomwaffen besitzt. Diese Kriege kann man nicht gewinnen, man kann sie auch nicht führen. Das mit der Zermürbungstaktik hat zwar dazu geführt, dass die UdSSR nicht mehr existiert, aber Russland und China sind trotzdem aufsteigende Staaten, denen man so nicht mehr beikommen kann. Was sehen Sie da politisch als Tendenz?
Mit einem entfesselten Narzissten im Weißen Haus kann jeden Tag etwas passieren. Siehe die Diskussion um Nordkorea. Mhm. Der richtige Schritt wären Verhandlungen zur Besserstellung der Lebenslage der Bevölkerung in Nordkorea. Auch dies würde dem Regime, meine ich, Legitimation entziehen. Man macht genau das Gegenteil. Mhm.
Naja, Nordkorea ist sehr, sehr wichtig, damit man vor der chinesischen Küste seine Flugzeugträger aufbauen kann.
Beispielsweise.
Das ist so ein Trick. Aber weil wir im gesamten politischen Feld der Gegenwart sind, wie beurteilen Sie eigentlich Rammstein und die Haltung der Bundesregierung zu diesem Standort?
Der Bundesnachrichtendienst ist nichts anderes von seiner Gründung her schon, als die verlängerte Werkbank der CIA. In den ersten Jahren des Bundesnachrichtendienstes saßen, wie wir uns gegenüber sitzen, immer ein deutscher und ein amerikanischer CIA-Agent gegenüber. Und ich glaube, dass wir nach wie vor ein Land sind mit relativer außenpolitischer Selbstständigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass Gerhard Schröder damals die Bundesrepublik Deutschland aus dem Irakkrieg, aus dem zweiten Irakkrieg, vollständig herausgehalten hat. Denn die Waffenlieferungen und die Nachschublieferungen liefen beispielsweise über Rammstein. Mhm. Hier wären politische Gespräche nötig. Sie sind aber mit dieser Bundeskanzlerin nicht zu erwarten.
Mhm. Kommen wir zum Schluss des Gesprächs auf die Art und Weise, wie Sie an dieses Buch herangegangen sind, wie Sie es realisiert haben. Wie lange haben Sie mit Ihrem Kollegen dazu gebraucht?
Wir haben begonnen, an diesem Buch zu arbeiten im Januar 2011 und wir haben daran gearbeitet bis vor 14 Tagen.
Mhm. Ein Marathon, muss man dazu sagen.
Das Buch ist ja auch ein bisschen mit unserer Lebensgeschichte verbunden. Ich habe mich sehr lange mit dem Fall Barschel beschäftigt. Ich musste meine eigene Position korrigieren, musste meine Haltung zum Todesfall Uwe Barschel komplett überdenken und ändern. Und Robert Huckabee war Mitarbeiter des Stockholm International Peace Research Institute 1985 und 1986, als Olof Palme ermordet wurde. Und er glaubt, im Vorfeld des Mordgeschehens, in einem Spätsommer, im Spätsommer 1985, in einer Bar in Stockholm, den Mörder gesehen zu haben. Denn er kam zusammen bei einem Bier mit einem Araber, der sich vorstellte als ein Mann, der für die NATO und für das amerikanische Militär arbeitet. Und das im neutralen Schweden, da wurde er aufmerksam. Mhm. Und später, als er das Bild in der Zeitung sah, glaubte er, diesen Mann wiederzuerkennen. Und noch einmal hatte er dieses Déjà-vu-Erlebnis, als nämlich der investigative Filmemacher und Journalist Alan Frankovich ihm ein Bild zuschickt.
Der auf mysteriöse Weise dann stirbt.
Der bei der Vernehmung durch amerikanische Zoll- und Sicherheitsbehörden auf dem Flughafen von Houston, Texas, einen nicht näher geklärten Herzinfarkt erleidet. Unmittelbar vor seinem Abflug hat er Robert Hakerwi ein Foto geschickt. Auf diesem Foto steht Hamid Dadashniyat, iranischer Kurde.
53 im Iran geboren.
53 im Iran geboren. Und da hatte Robert Hakerwi sofort das Gefühl, das ist der Mörder von Olof Palme.
Er geht zur CIA.
Er geht zur CIA.
Ich kenne diesen Mann. Und das wird ihm aber nicht angerechnet, im Gegenteil?
Nein. Der CIA-Mitarbeiter Vince Canestraro warnt vor ihm und setzt Robert Hakerwi auf eine Burnlist der CIA. Nicht mit dem. Mit dem nicht reden. Und da wurde er wütend. Und stürzte sich umso mehr in die Aufklärung dieses Falles. Und so kam die Zusammenarbeit zustande.
Herr Barb, was wünschen Sie sich, wenn jemand dieses Buch kauft, in eineinhalb Nächten verschlingt? Weil es ist harter Stoff, auch mit sehr vielen Quellen und Büchern, die man dazu noch lesen sollte. Was soll mit ihm denn passieren? Es kann einen ja auch abtörnen, in welcher Welt wir leben.
Nein, Aufklärung turnt nie ab. Gegen Geheimdienste hilft nur hundertprozentige Offenheit. Gegen Konspiration hilft nur Dekonspiration. Das alles muss in die Öffentlichkeit, es muss diskutiert werden, sonst dauert es immer an. Und wir müssen diese Machenschaften abstellen.
Mhm. Herr Barb, Patrick Barb, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ihr anderer Kollege, der ist jetzt wahrscheinlich zu anderen Zeiten in den Vereinigten Staaten.
Robert Hakerwi ist abgeflogen nach Florida und er schaut sich an, was der Hurricane von seinem Haus übrig gelassen hat.
Ich halte dieses Buch nochmal in die Kamera. Im Spinnennetz der Geheimdienste, warum wurden Olof Palme, Uwe Barschler und William Colby ermordet? Die Frage wird gestellt, was bedeutet, sie wurden ermordet. Und das stimmt ja so mit der offiziellen Geschichtsschreibung nicht überein. Aber was ist denn schon die offizielle Geschichtsschreibung? Gehen Sie mit dem Buch auf Tour?
Ja, wir werden das Buch hier in der Bundespressekonferenz vorstellen. Es sind Lesungen und Diskussionsabende geplant. Einen habe ich absolviert im Rahmen einer Veranstaltung 30 Jahre Olof Palme Friedensmarsch, der eine große Sache war damals in der DDR. Zum ersten Mal durften Bürgerrechtler eigene Plakate zeigen. Und Teil dieser Diskussion war, dass ich etwas beigetragen habe zum Mord an Olof Palme. Also wir gehen damit auf Tour. Es wird auch Lesungen in den USA geben. Wir werden darüber diskutieren und sprechen und möchten viele Leser gewinnen. Denn der Westend Verlag hat dieses Buch in wunderbarer Weise betreut.
Ich bedanke mich fürs Kommen und kann den Zusehern nur raten, das Buch also zahlreich zu kaufen. Denn wenn es ja hier in Deutschland stark nachgefragt wird, dann gibt es auch einen Grund, damit nach Amerika zu gehen und einen amerikanischen Verleger zu überzeugen, dieses Buch auch im Englischen, im Amerikanischen zu veröffentlichen. Und ich glaube, das wäre für die Völkerverständigung genau das Richtige. Herr Barb, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Mein Gast war Patrick Barb. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.